Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Schönen guten Abend. Iran, Syrien und Ägypten. Über diese Länder und das, was dort gerade aktuell passiert, wollen wir reden heute Abend im Blue Moon. Und ihr seid natürlich wie immer und gerade jetzt eingeladen, mitzureden.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Man könnte ja mal so zusammenfassen auf Schlagzeilen: Iran baut an seinem Atomprogramm, in Syrien herrscht quasi Bürgerkrieg und offensichtlich greift niemand so richtig ein, und in Ägypten droht, so liest man es zumindest hier und da, die demokratische Revolution zu scheitern. Also zu bereden gibt es genug, redet gerne mit.
Eure Meinung? Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Iran, Syrien, Ägypten und was in diesen Ländern derzeit passiert. Dazu sind eure Meinungen gefragt unter 0331 70 97 110. Also da haben wir uns richtig was vorgenommen. Heute Abend im Blue Moon garantiert keine leichten Themen, aber ihr braucht nicht Experten zu sein, um anzurufen. Traut euch gerne, wenn ihr zu der einen oder anderen politischen Entwicklung in dieser Region eine Meinung habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch einfach gerne dazu melden wollt. Macht das, weil so komplett Themen brauchen wir natürlich auch Hilfe von einem Studiogast, und heute Abend ist der Politikwissenschaftler Karl Melchers im Studio. Hallo Karl.
Guten Abend.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Du promovierst im Moment an der FU, schreibst da deine Doktorarbeit, und zwar zu Politik in der iranischen Diaspora in den USA.
Das stimmt.
Also ein sehr, sehr spezielles Thema, wo wir wahrscheinlich in der heutigen Sendung nur am Rande drauf kommen würden. Aber du hast mir schon erzählt, du beschäftigst dich seit Jahren politisch-wissenschaftlich mit dieser Region. Warum? Was ist für dich daran so spannend?
Oh, unterschiedliches. Eigentlich fing das alles schon an, spätestens mit dem 11. September. Mhm. Das war kurz bevor mein Studium anfing. Und eigentlich mein ganzes politikwissenschaftliches Studium war eigentlich fand im Schatten dieser Ereignisse statt und allem, was danach kam, mit dem Irakkrieg, mit dem Konflikt über das iranische Atomprogramm, was ich dann vor allem über die US-Nahostpolitik beobachtet habe. Ich war dann für eine Zeit lang in den USA am US-Kongress und habe dann öfter dort die Hearings über den Iran angehört. Mhm. Und darüber bin ich da eigentlich drauf gekommen. Ja, und nach dem Studium hatte ich eine kurze Zeit in den USA, wo ich während einer Reportage auf Aktivisten aus der iranischen Studentenbewegung im Exil stieß in Los Angeles und die interviewt haben. Und die hatten mir, das war 2007, da hörte man eigentlich relativ wenig aus dem Iran irgendwie über Zivilgesellschaft und ähnliches. Das war eigentlich ein sehr spezielles Thema für Spezialisten, und eigentlich die Mainstream-Medien, vor allem in den USA, haben davon wenig registriert. Dass die Atomfrage war eigentlich das, womit man sich beschäftigt hat. Und Ahmadinejad, die Wiederkehr der Fundamentalisten im Iran und die verhärtenden und die wachsende Repression, die verhärtende politische Stimmung dort und der Konfrontationskurs. Damals war ja auch noch George Bush im Amt. Mhm. Und da hieß es auch irgendwie, es ist damals so ein bisschen wie heute, es hieß irgendwie, der Krieg steht kurz bevor. Ja, und dann, damals meinte schon einer von meinen Interviewpartnern so zu mir, übrigens im Iran, da wird's in den nächsten Jahren ganz viel passieren. Und ich habe das erstmal so ein bisschen als ferner Liefen registriert, so ja, der ist im Exil, der hofft, dass das demnächst irgendwas passiert, aber was soll's. Und dann 2 Jahre später, als es dann mit den Wahlen im Iran passierte und dann plötzlich diese grüne Bewegung plötzlich startete, hatte ich gerade mein Stipendium bekommen, um meine Doktorarbeit zu machen, und plötzlich ging das da los.
Okay, also auf jeden Fall eine politisch gerade in den letzten Jahren sehr, sehr spannende Region. Ich habe mir heute als Thema Ägypten, Syrien und Iran rausgesucht und was eben in diesen Ländern passiert, weil ich da das Gefühl habe, also das sind wirklich drei Länder, wo gerade umwälzende Dinge passieren oder wo auch, also in Ägypten ist die Revolution sozusagen schon vonstatten gegangen, aber auch dort läuft es ganz anders, als man gedacht hat. In Syrien sind im Moment alle relativ ratlos. Man liest Kommentare, das kann sich noch Jahre hin hinziehen. Das kann ein richtiger Krieg werden. Da kann die ganze internationale Gemeinschaft reingezogen werden. Andere wundern sich, dass da überhaupt niemand was unternimmt. Und in Libyen waren sie alle da und da nicht. Und Iran eben diese drohende Konfrontation mit Israel, wo Israel sagt, wenn die weiter an ihr Atomprogramm durchziehen, dann machen wir eventuell einen Präventivschlag und bomben das alles kaputt. Also findest du denn auch, dass man das durchaus im Zusammenhang sehen kann, was in diesen drei Ländern passiert?
Ja, definitiv. Wobei das unterschiedliche Entwicklungen sind, die da quasi aufeinanderprallen und miteinander sich verwickeln. Ja, wir hatten 2009 hatten wir die grüne Bewegung im Iran und diesen großen Knall, der dann aber nicht zu dem geführt hat, was dann in Ägypten und Tunesien und Libyen passiert ist. Vielleicht werden wir das mal als die große Tragödie betrachten, dass diese Chance damals nicht, also dass sich diese Entwicklung dort eben anders gelaufen ist. Sie war vielleicht verfrüht. Ich denke, sie hat bestimmt Einfluss auf das, was dann später in Tunesien passiert ist. Dieses Beispiel, also das wird immer wieder mal von einzelnen Aktivisten gesagt und ganz bestimmt wird das unter Iranern viel diskutiert. Ja, warum konnte das in Tunesien passieren und bei uns nicht? Insofern gibt es da einen Zusammenhang. Aber ansonsten ist das, was in Ägypten da abgelaufen hat, natürlich irgendwo getrennt davon zu sehen. Auch was in Syrien passiert jetzt gerade, ist sicherlich ganz stark von dem beeinflusst, was in Tunesien und Ägypten abgelaufen ist. Das war dieses Beispiel, was sich dann schnell auch darüber, dass sich das alles so schnell, insbesondere auch über das Internet, so schnell die sich die Nachrichten verbreiten konnten, ist da sicherlich ein enger Zusammenhang dazu. Und natürlich, und da kommt jetzt wieder die Verbindung zum Iran, ist natürlich Syrien, anders als Tunesien oder Ägypten, ein enger Verbündeter des Irans und das interessiert natürlich das Regime. Und ich würde sagen, das Regime im Iran, um wieder jetzt auf den Iran zu kommen, ist, das wäre meine These für heute Abend, in einer so misslichen Lage wie schon lange nicht mehr.
Okay, also das ist auf jeden Fall ganz spannend, dass Syrien und Iran enge Verbindungen haben und auch eine ähnlich geartete Haltung Israel gegenüber. Ja, ihr seid eingeladen anzurufen und mitzureden, mitzudiskutieren unter 0331 70 97 110. Iran, Syrien und Ägypten, drei Länder, in denen gerade Spannendes, politisch Spannendes und natürlich auch Tragisches passiert. Und ich bin mir sicher, ihr verfolgt das eine oder das andere in den Medien, habt da eine Meinung zu, habt eine Haltung dazu oder habt vielleicht auch Fragen, weil ihr das ein oder andere an diesen Konflikten, die da jeweils herrschen, nicht versteht. Also traut euch, ruft ruhig an, ihr müsst keine Experten sein, dafür haben wir einen Experten im Studio. 0331 70 97 110 die Nummer und der Politikwissenschaftler Karl Melchers ist bei uns. Frank Turner mit The Road gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über Iran, Syrien und Ägypten reden und diskutieren. Drei Länder, in denen derzeit politisch unheimlich viel passiert. Der Iran steht sozusagen in der Diskussion wegen seines Atomprogramms, droht dort ein Krieg mit Israel, Fragezeichen in Ägypten, so schreiben viele, drohte die demokratische Revolution jetzt nach den Parlamentswahlen schon wieder zu scheitern und in Syrien, das bekommt ihr bestimmt alle mit, täglich im Moment hört man da von neuen Massakern, von neuen kriegerischen Auseinandersetzungen, also ein Land, was anscheinend auf dem Weg ist in den Bürgerkrieg und ich will mit euch besprechen, was ihr davon haltet, was in diesen Ländern passiert.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Zu Gast im Studio ist der Politikwissenschaftler Karl Melchers, der gerade an der Freien Universität promoviert, also seine Doktorarbeit schreibt und der garantiert auch die eine oder andere Frage von euch beantworten kann, so ihr vielleicht auch was an den Konflikten dort oder an der Lage nicht versteht. Also man kann natürlich nicht in allem Experte sein, Karl, das erwarten wir heute Abend noch nicht von dir, aber ich glaube, du kannst ein bisschen was dazu beitragen, Licht in die ein oder andere dunkle Stelle zu bringen. Also traut euch ruhig anzurufen, traut euch mitzureden unter 0331 70 97 110. Iran, Syrien, Ägypten und die Entwicklung in diesen Ländern wollen wir besprechen bis 0 Uhr in dieser Sendung. Und Karl, wenn wir vielleicht beim Iran bleiben würden, weil du auch schon ein bisschen was drüber erzählt hast, ein bisschen erklärt hast, wieso dein Interesse an diesem Land erwachsen ist. Es gibt einen Facebook-Eintrag auf unserem Facebook-Profil von Alexander, der schreibt, der Iran hat gerade ein AKW eröffnet und soll schon die Bombe haben. Manchmal propagieren solche Länder mehr als sie haben. Siehe Nordkorea. Um da vielleicht mal gleich einzusteigen, aus deiner Sicht, wie realistisch ist diese Angst vor einer iranischen Atombombe?
Also wenn ich das wüsste, dann, ich weiß es ehrlich gesagt.
Würdest du viel Geld bei der CIA verdienen?
Wahrscheinlich. Also meine Geheimdienstkontakte sind so gut nicht. Ich habe so ein iranisches Atomkraftwerk nie von innen gesehen und ich kann auch nur die Berichte lesen, die öffentlich zugänglich sind. Was ich Naja, also man muss doch mindestens sagen, ernüchternd stimmen sollte doch zumindest der letzte Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde.
Was stand da drin?
Der ja immerhin zu dem Schluss gekommen ist, dass auf jeden Fall der Iran an der Atombombe baut. Und dass dieser Plan existiert. Und nach den Angaben, die das Regime selbst gibt, sind sie schon eifrig dabei. Was im Grunde eigentlich definitiv schon beunruhigend sein sollte, ist ja, dass der Iran selber im eigenen Land den vollständigen Brennstoffzirkel herstellen will. Mhm. Was so gesehen ökonomisch unnötig wäre. Ja, sie könnten Brennelemente aus Russland bekommen und so weiter. Wenn sie das alles selber herstellen wollen, das sollte zumindest stutzig stimmen. Mhm. Und manche Experten meinen, sie hätten jetzt schon genug Material, um 6 Atombomben zu bauen.
Ja, 4 habe ich gelesen. 4 können sie bauen, aber es würde von jetzt an ein Jahr dauern. Gut, ob 4 oder 6 ist dann auch egal.
Man hört auch immer wieder unterschiedliche Zahlen. Also letztes Jahr hatte der ausscheidende israelische Mossad-Chef, Meir Dagan, noch gesagt, es wird auf jeden Fall dank des Stuxnet-Virus, von dem Israel natürlich nicht sagt, dass es den eingeschleust hätte, aber von dem die meisten Experten davon ausgehen, das sei irgendwie über die Israelis passiert, der hätte einen solchen Schaden angerichtet, dass zumindest für die nächsten paar Jahre das Atomprogramm hinreichend verzögert war. Mhm. Und inzwischen klingt das eben schon wieder ganz anders. Und
auch ganz kurz, Stuxnet-Virus, was genau hat der gemacht? Also alle gehen davon aus, dass er von Israel, vom israelischen Geheimdienst platziert wurde, geschickt wurde. Was ist da passiert?
Er hat dazu geführt, dass die Zentrifugen in den Atomkraftwerken nicht richtig liefen und einige dabei wohl kaputt gegangen sind. Das sind relativ sensible Gerätschaften, und wenn da irgendwas irgendwas falsch läuft, ich meine, ich bin jetzt auch kein Atomexperte, aber dann geht da offenbar eine Menge kaputt, und da hieß es, dass doch ein beträchtlicher Teil der Zentrifugen beschädigt sei.
Mhm. Wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge? Also Iran hat offiziell ein funktionierendes Atomkraftwerk, was sie autark betreiben können. Ist das denn überhaupt schon richtig?
Das ist in Bushehr, ja, im Süden vom Iran. Aber andererseits, es gibt noch eine ganze Menge andere Stätten, wo zum Beispiel die Urananreicherung betrieben wird. Und eines in der Nähe von Gom, das heißt in dem Ort Fordo. Da hat jetzt, ich meine, vor kurzem, Dezember oder Januar, hat das Regime bekannt gegeben, dass dort jetzt auch mit der Urananreicherung begonnen wird. Und das sind natürlich immer solche Sachen, soweit, ja, ich weiß es gar nicht genau. Jetzt war ja wieder eine Gruppe von der Internationalen Atomenergiebehörde da. Die hat sich, glaube ich, noch nicht dazu geäußert.
Mhm. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass der Iran nicht bereit ist, groß darüber zu diskutieren, ob sie nun eine Nation mit Atomkraftwerken oder nicht. Also das sehen sie durchaus als ihr gutes Recht an. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat das auch den Rückhalt in der Bevölkerung. Es geht jetzt um die zivile Nutzung erstmal.
Wieder kann man das immer schwierig sagen, so auch mit Umfragen im Iran ist das immer so ein bisschen so eine Sache, was sich Leute trauen zu sagen und was dann wieder stimmt. Aber ich habe immer gehört von Freunden, die im Iran waren und wieder zurückkamen, davon berichteten, auch in den letzten Jahren, auch sehr vor relativ kurzer Zeit, dass es eben doch eine relativ breite Unterstützung dafür gibt im Iran. Aber kann ich jetzt nicht wirklich die definitiven Zahlen zu sagen.
Aber es ist schon richtig, dass die Politik und der Standpunkt des iranischen Regimes so ist, wir haben da ein Recht drauf und wir werden uns davon nicht abbringen lassen. Einfach der Energieproduktion wegen, wir brauchen das, um ein modernes Land zu sein, um ausreichend Energie zu produzieren. Andere Länder dürfen das ja auch, warum wir nicht? Das ist doch ungefähr so die Haltung,
Das ist die offizielle Argumentation. Ich meine, offiziell bestreitet der Iran natürlich auch immer, dass sie ja mit irgendwas anderes als friedliche Zwecke mit ihrem angereicherten Uran, dass sie in solchen Mengen, wie sie es gerade anreichern, oder zumindest wie sie angeben, dass sie es anreichern, auch unmöglich nur für zivile Zwecke brauchen könnten.
Wir reden über Ägypten, über Syrien und über Iran heute Abend im Blue Moon. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, zu Gast ist der Politikwissenschaftler Karl Melchers und ihr seid eingeladen anzurufen und mitzumachen unter 0331 70 97 110. Eure Meinung zu den aktuellen Ereignissen in diesen Ländern kundzutun. Dazu müsst ihr keine Experten sein. Ich bin mir sicher, ihr verfolgt das hier und da in den Medien und das ein oder andere treibt euch schon um. Dann wählt euch mal ein hier ins Studio und quatscht einfach mit. Gern könnt ihr auch Fragen stellen zu dem einen oder anderen. Wir sind jetzt aktuell bei Iran gelandet und den Entwicklungen dort und der Frage, wie realistisch ist es eigentlich, dass Iran eine Atombombe bauen kann, will und diese dann auch, ja, wie einsetzt? Und da ganz konkret die Frage an euch, wie seht ihr das? Ist das etwas, was euch Angst macht? Ist das etwas, wo ihr denkt, dagegen sollte man etwas tun? Da sollten die Sanktionen noch schärfer werden? Da reichen die Sanktionen nicht? Oder denkt ihr, so wie wir das vorhin beim Facebook-Eintrag gelesen haben, die pokern sehr, sehr hoch und am Ende geht es vielleicht darum, irgendein Kräftegleichgewicht herzustellen, aber ihr seht da jetzt keine wirkliche Kriegsgefahr drin oder so. Ich weiß, keine leichten Fragen, aber wir können uns da ja mal so rantasten. Macht gerne mit unter 0331 70 97 110. Karl, ich finde das ja, und da werde ich wahrscheinlich alleine sein, unheimlich schwierig einzuschätzen, nach welchen Parametern sozusagen die iranische Führung eigentlich agiert, oder? Also man denkt manchmal, das sind komplett irrationale Verrückte, islamistische Verrückte, die Israel in Schutt und Asche bomben würden, wenn sie es nur könnten, egal was dann mit ihrem eigenen Land passiert. Und manchmal denkt man dann doch wieder, dass der Khamenei, der oberste Ayatollah, doch eigentlich einen Plan hat und doch auch realpolitisch agieren kann. Was denkst du?
Das ist so ein bisschen schwierig, weil man damit da gewissermaßen mit Erwartungen und Maßstäben misst, die sich so bei uns in unserem politischen Spektrum so nicht direkt finden. Ja, also die Ansichten, die die Männer, und das sind in der Regel, es sind eigentlich nur Männer, die ja das Sagen haben im Iran, die finden wir wirklich nur in Gruppierungen, die wir bei uns irgendwo ganz in irgendwelchen ganz extremen Ecken finden, ja, und die im Grunde von dem politischen Diskurs bei uns weitgehend ausgegrenzt sind. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Ist das total irrational? Naja, ich würde sagen, sie sind vollkommen skrupellos und einige von ihnen sind auch Ideologen, die auch durchaus das glauben, was sie da tun. Bei Khamenei ist das eine spannende Frage für sich, weil er galt in den 80er Jahren mal als einer eher der zu den moderateren, vernünftigeren in dem Regime gerechnet wurde, wobei das auch immer so ein bisschen sowas vom Kaffeesatzlesen hatte, wer jetzt eigentlich in diesem Regime vernünftig und moderat ist, denn die Ziele, die man quasi als Raison d'état hatte innerhalb von diesem Regime, ja, man könnte sagen, also an dem, was so quasi ein westlicher Politiker als vernünftig betrachten würden, wären die tatsächlich wohl irgendwie unvernünftig. Mhm. Ja, kein westlicher Politiker will eine Revolution exportieren oder hält das für das Staatsziel.
Mhm. Ja? Können wir ganz kurz sagen, Ayatollah Khamenei, weil wir ihn jetzt schon mehrfach genannt haben, die meisten werden Ahmadinejad auf jeden Fall kennen, der Präsident, der auch immer wieder mal in den Medien ist, weil er vor den Vereinten Nationen irgendwelche strange Reden hält, wo dann alle anderen Nationen rausrennen und so, aber das ist nicht der oberste Mann im Staate.
Das ist ein häufiger, und das gehört eigentlich zu den einen der häufigsten Fehlern, glaube ich, in der Wahrnehmung des Iran. Natürlich ist der Präsident, weil der ist, der immer ins Ausland geht und vor allem in New York vor der UNO spricht. Normalerweise sprechen ja in der UNO Staatschefs. Nur im Iran ist das nicht der Fall. Der Staatschef geht in keine westlichen Länder.
Ach, echt?
Macht er nicht.
Macht er aus Prinzip, aus ideologischen Gründen Macht oder weil er Angst hat, dass ihm was passiert?
Ich nehme an,
oder?
Aus ideologischen Gründen nicht. Jedenfalls tut er es nicht. Khamenei ist während seiner Zeit als Revolutionsführer nie in den Westen gegangen und lässt sich dort immer vom Präsidenten vertreten.
Okay.
Und, er ist aber der faktische Diktator dieses Landes, das ungewählte Staatsoberhaupt oder beziehungsweise nicht demokratisch gewählte Staatsoberhaupt.
Ein Ayatollah ist doch, aber er ist ja sowohl ein religiöser als auch ein politischer Führer, oder?
Also man muss dazu ein paar Sachen zu der iranischen Verfassung sagen, die nach der Revolution von 1979 installiert wurde. Die war noch sehr zugeschnitten auf den damaligen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Damals war die Idee, Khomeinis Idee eines idealen islamischen Staates war, dass der Führer des Staates muss gleichzeitig ein islamischer Geistlicher sein, der in der islamischen Rechtslehre geschult ist. Mhm. Und Khomeini hatte diese große Vision von der Wiedervereinigung der Muslime, die jetzt irgendwie geteilt in unterschiedlichen Sekten, Schiiten, Sunniten sind. Das ist ein großes religiöses Erweckungserlebnis und gleichzeitig eine soziale Revolution ist. Und die Verfassung war sehr darauf zugeschnitten, dass er quasi als unantastbarer und über den Dingen stehender Revolutionsführer dort installiert wurde, auch als Amt, dass der quasi von oben bestimmte Dinge, der ist quasi von Gott eingesetzt. Und das iranische Volk hat quasi nach Verfassung zwar eine souveräne Revolution gemacht, aber die souveräne Gewalt wieder, so wie das so poetisch heißt, wieder an Gott abgegeben, an dem diese Souveränität eigentlich zugesteht. Ja. Und als Khomeini gestorben wird, gab es eine Krise in der Islamischen Republik. Und die hatten eigentlich keinen so richtig passenden Nachfolger, der einerseits diese religiösen Qualitäten hatte, Quelle der Nachahmung, wie das im schiitischen Islam ist. Die haben da so eine gewisse Hierarchie, die es bei den Sunniten in der Form nicht gibt. Würde jetzt zu weit gehen, das jetzt auszuführen. Mhm. Jedenfalls hatten die keinen, der auf den ideologischen Linien der Islamischen Revolution war und gleichzeitig diese Qualitäten hatten. Also hat man über Nacht mehr oder weniger einen etwa mittelrangigen Geistlichen, der aber voll auf revolutionärer Linie war oder ein treu angedienter Diener des Staates war. Das war der damalige Präsident Khamenei. Der wurde dann quasi über Nacht zum Großayatollah und zum neuen Revolutionsführer gekürt. Der war damals in einer relativ schwachen Position. Und er war, wie gesagt, in den 80er Jahren gehörte er eher zu den Leuten, denen man ja zugetraut hat, so quasi die rationalen Staatsentscheidungen zu nehmen. Also auch unter anderem über Israel Waffen aus den USA zu beziehen, um sie dann im Krieg gegen den Irak einzusetzen. Der dann plötzlich in einer ganz neuen Rolle war. Der dann sich auch plötzlich als der ultrakonservative und ultrahart dann neu wieder erfinden musste und erst langsam seine Macht ausbauen würde. Denn man kann sich ja vorstellen, dass wenn er in so einer ungünstigen Lage in diese quasi diktatorische Rolle reinkommt, dann, dass er erstmal so ein bisschen so ein schwaches Standing hat und das sich erstmal langsam aufbauen muss. Und das ist im Grunde, die Entwicklung hat über die letzten 20 Jahre stattgefunden. Und im Grunde war auf eine Art das Merkwürdige, dass Khamenei quasi einerseits auf dem Höhepunkt seiner Macht war und andererseits jetzt plötzlich vor allem 2009 vor der Entscheidung stand, einen ganzen Teil der ehemaligen Elite der Islamischen Republik aus dem politischen quasi wieder zu verbannen.
Okay, also wir halten fest, der Iran geführt im Prinzip von einem Ayatollah. Daneben gibt es noch ein paar andere. Also es ist nicht so, dass der das alles alleine machen würde, aber er ist letztendlich der Mann im Staate, der das letzte Wort hat. Ahmadinejad, zwar auch als Präsident jemand mit gewissen Einflussbereichen, nicht nur eine Marionette, aber nicht der die Geschicke dieses Landes lenkt und da letztendlich die wichtigen Entscheidungen trifft. Richtig?
So kann man das ungefähr sagen.
Ja. Okay, ich sehe gerade und höre auch gerade von Kayetan, dass unsere Telefonanlage irgendwie rumspinnt. Also falls ihr jetzt schon versucht, hier anzurufen, weil ihr mitdiskutieren wollt und wundert euch, dass das nicht klappt. Es liegt an uns, es liegt nicht an euch. Machen wir ein bisschen Mucke und dann machen wir Nachrichten und danach geht's hoffentlich wieder. Und dann diskutieren wir weiter über Iran, über Syrien und über Ägypten und über das, was in diesen Ländern aktuell passiert. Eure Meinung dann wieder unter 0331 70 97 110.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, guten Abend. Iran, Syrien und Ägypten und die aktuellen Entwicklungen in diesen Staaten. Das ist unser Diskussions- und Gesprächsthema heute Abend im Blue Moon. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Die Telefonanlage ist jetzt wieder funktionsfähig. Ihr könnt euch also sehr gerne melden, könnt sehr gerne mitdiskutieren. Es ist relativ viel Holz, sagen wir mal, was wir uns da vorgenommen haben, denn über alle diese drei Länder könnte man einzeln natürlich stundenlang sprechen und so. Aber es sind, glaube ich, schon sehr, sehr besondere Dinge, die da passieren und Dinge, die eventuell auch noch eine viel größere Region betreffen könnten. Deswegen habe ich die rausgesucht und deswegen habe ich mir auch Karl Melchers eingeladen. Er ist Politikwissenschaftler und schreibt gerade seine Doktorarbeit an der FU. Und wir sind im Moment beim Iran gelandet. Über das Atomprogramm des Irans haben wir gesprochen und ein bisschen auch uns von Karl erklären lassen, wie eigentlich iranische Politik so funktioniert. Karl, es gibt einen Eintrag auf fritz.de. den ich dir nicht vorenthalten möchte. Da schreibt Kasimir, das Problem, das ich sehe, ist, dass alle Länder, die ihre Nuklearprogramme aufgegeben haben oder dazu gezwungen wurden, am Ende entweder angegriffen, Irak, oder mit NATO-Hilfe destabilisiert worden, Libyen. Das scheint mir Verhandlungen zu erschweren. Wie sieht Karl das und welche Rolle könnten arabische Länder dabei spielen, Iran effektiver unter Druck zu setzen?
Oh. Hendrik, da müssen wir doch, oder beziehungsweise von wem?
Karl von Kasimir.
Von Kasimir, also lieber Kasimir. Ganz so stimmt das ja nicht. Also es gibt ja Länder, die Atomprogramme aufgegeben haben, siehe Südafrika, wo das nicht so dazu geführt hat. Und insofern, so verallgemeinern würde ich das nicht. Ja, und wie sieht das mit der Rolle der arabischen Länder aus? Ich würde sagen, bis vor kurzem waren vor allem die Golfstaaten hatten eine etwas zwielichte Rolle in dieser ganzen Geschichte, denn wie sich das über diese WikiLeaks-Veröffentlichungen von den amerikanischen Botschaftsdepeschen feststellen ließe, wurden ja die amerikanischen Botschaften 2010 und 2009 geradezu bestürmt von den dortigen Regimes. Doch die Israelis mit ihrem Angriff auf den Iran doch mal machen zu lassen.
Aha.
Denn die dortigen Regimes sehen das nicht so gerne, was der Iran da macht. Ja, also sie haben schon Angst vor diesem iranischen Atomprogramm aus unterschiedlichen Gründen. Aber die sehen sich schon auch bedroht und man muss ja sagen, bis 2009 war der Iran ja durchaus in so einer expansiven Phase. Sie waren plötzlich überall am Mitmischen, die waren eigentlich im Aufwind. Sie waren plötzlich überall, sie haben Einfluss im Irak, in Afghanistan, überall spielten die plötzlich eine Rolle. Sie waren ja eigentlich irgendwie sowas wie die unintendierten Gewinner dieser Regime-Change-Politik, die unter Bush betrieben wurde. Und das war ja erst mit 2009, mit diesen, dieser Krise mit den, nach den Wahlen und der Protestbewegung, dass sich das Blatt langsam gewendet hat bis hin zu diesem Punkt jetzt, wo das Regime im Iran sehr unter Druck ist.
Das heißt, kann man sagen, der einzige echte Verbündete in der Region, den Iran hat, das ist Syrien? Ist das so?
Nein, so ist es nicht. Aber der, also wenn man von Staaten redet, ja. Lange Zeit war Syrien der einzige Verbündete. Man machte immer Witze irgendwie unter den Iranern. Vor der Revolution waren wir mit allen Staaten der Region befreundet, außer mit Syrien. Heute sind wir nur noch mit Syrien befreundet. Aber es stimmt so natürlich nicht. Also es gibt natürlich den regionalen Verbündeten in Libanon, die Hisbollah. Das ist ein nicht staatlicher Akteur, aber ein sehr mächtiger. Und es gibt natürlich die Hamas im Gazastreifen.
Obwohl ich da das Verhältnis eher andersrum gesehen habe, dass der Iran sozusagen Finanzier dieser Organisationen ist.
Ja, sicherlich auch, aber es ist durchaus eine wechselseitige Beziehung immer gewesen. Also vor der Revolution haben die Palästinenser die iranischen Revolutionäre in ihren Camps trainiert und so. Es gibt da auf jeden Fall so eine lange wechselseitige Beziehung. Mhm. Aber natürlich, klar, der Iran war da im Wesentlichen schon der Seniorpartner. Aber nochmal ein bisschen irgendwie zu dieser Frage zurück, Hendrik.
Ja, also was für Möglichkeiten hätten denn Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Saudi-Arabien, Ägypten oder auch Türkei, als in der Region ja auch sehr einflussreich oder so, überhaupt den Iran zur Raison zu bringen, wenn man so möchte, oder zu mäßigen?
Also was zum Beispiel Saudi-Arabien gerade macht, ist, dass sie ihre Ölförderung aufstocken und billig Öl raushauen, um quasi die Embargo-Politik der Europäer zu unterstützen und der Amerikaner. Mhm. Das machen die zurzeit. Also es ist schon eher ein konfrontativer Kurs, der da gegangen wird.
Mhm.
Die Türkei wiederum versucht, sich vor allem ihre eigene Rolle gerade zu stärken und versucht, sich dort als Vermittler einzuschalten. Wobei ich weiß nicht, wie weit das den Iranern wirklich so recht ist. Sie haben die ja auch einmal ein bisschen abblitzen lassen. Aber die Türkei versucht sich dort als Vermittler vor allem um seine eigene Rolle in der Region zu stärken. Sie haben ja auch eine wichtige Rolle in den postrevolutionären Situationen in Tunesien, in Ägypten versucht zu spielen.
Mhm. Also,
und ich glaube, im Iran ist das nicht so recht.
Der Matthias ist in der Leitung 30 aus Hohenschönhausen. Hallo Matthias.
Hallöchen. Ich wollte mich auch dazu äußern bezüglich jetzt hier dieses Atomprojekts des Irans. Ich sehe das vielleicht als Außenstehender, der vielleicht nicht ganz so in der Materie ist, vielleicht nicht ganz so verschärft, weil mich persönlich würde es jetzt nicht stören, dass der Iran sozusagen jetzt mit Atom sozusagen Energie erzeugt. Ja, weil wenn man jetzt mal so überlegt, Nordkorea ist eine Atommacht, hat die Atombombe, Pakistan hat die Atombombe, Indien hat die Atombombe. Ja, und das sind auch alle Länder, wo ich so sage, fragwürdig, ja. Zwischen Pakistan und Indien gibt es auch ständig Grenzkonflikte, ja. Nordkorea hatte Probleme mit Südkorea. Ja, und da sagt auch keiner irgendwas dagegen, dass die Atombombe haben. Ja, und der Iran will jetzt unter anderem auch halt sozusagen die Atomkraft für die Energiegewinnung, aber auch vermutlich auch natürlich, ist klar, auch um eine eigene Atombombe zu entwickeln haben, ja. Aber das sind, also der Iran ist noch neben sozusagen Ägypten und Syrien, so für mich, wie es jetzt aus den Medien hervorgeht, eines der stabileren Länder. Ja, kann auch sein, dass ich da jetzt komplett falsch liege.
Naja, Matthias, definiere Stabilität und vor allem die Intentionen dahinter. Zum einen freut sich, glaube ich, niemand darüber, dass Pakistan die Atombombe bekommen hat. Und ja, dasselbe dürfte auch mit Nordkorea der Fall sein.
Aber man kann natürlich, wenn ich ganz kurz eins sage, was Matthias sagt, ist, durch dieses Gleichgewicht der Kräfte zwischen Pakistan und Indien, traditionell verfeindete Länder zum Beispiel, scheint sich das auch zu neutralisieren, beziehungsweise so dieses Gleichgewicht des Schreckens ist da, so verstehe ich dich, Matthias. Und deswegen passiert auch, man könnte das ja auf Iran-Israel auch anwenden.
Beispielsweise.
Ja, also das sehen natürlich insbesondere die Israelis anders. Die haben ihre Atomwaffen, die sie natürlich auch offiziell nicht haben. Das wird immer bestritten. Das ist auch Teil der offiziellen israelischen Politik. Aber die Idee bei der israelischen Atomwaffe wird meistens so erklärt, ist, das ist quasi das letzte Mittel, um einen Angriff gegen ein sehr kleines Land, umgeben von viel größeren, viel bevölkerungsreicheren Ländern, um quasi als letzte Absicherung gegen einen Angriff. Das würde natürlich, wenn diese ganzen anderen Länder Atomwaffen haben, und das ist die große Befürchtung der Israelis, weniger glaube ich, dass der Iran, wenn der jetzt die Atomwaffe bekommt, dass die Mad Mullahs dann ihre Bombe dann rüberschmeißen nächsten Tag. Ich glaube, das ist nicht so die Befürchtung. Die Befürchtung ist tatsächlich, dass es dann zu einem regionalen Wettrüsten kommt, dass dann Saudi-Arabien und alle möglichen anderen Länder plötzlich auch Atomwaffen haben wollen, weil sie sich bedroht fühlen. Und plötzlich wird das alles sehr unberechenbar. Das sind lauter so Staaten, die untereinander nicht gerade sich besonders grün sind, die sich nicht vertrauen, wo es teilweise die Verhältnisse sehr undurchsichtig sind. Da gibt es keinen roten Draht da zwischen den USA und der Sowjetunion zu Hochzeiten des Kalten Krieges, das wurde ja eingerichtet nach der Kuba-Krise. Mhm. Das gibt es eben alles nicht. Man befürchtet da schon, dass das eventuell verheerende Konsequenzen hat und dann, wenn es dann schnell Knall auf Fall kommt, dass dann eben schlimme Dinge passieren können. Und abgesehen davon befürchten das natürlich auch Länder außen, also ich meine, das ist natürlich besonders unter Spezialisten für diese Region schon länger Thema, aber das nukleare Wettrüsten, dass das quasi global werden könnte, diese Befürchtung gibt es schon und das ist schon das ist schon etwas bedrohlich. Und je mehr Atommächte es gibt, weil wir haben bisher als Menschheit Glück gehabt. Bisher ist noch nichts passiert seit Hiroshima und Nagasaki, aber es gibt keine Garantie, dass es immer so bleibt.
Ich glaube, dass auch hier Hiroshima und Nagasaki den Menschen gezeigt haben, dass der Einsatz verheerende Folgen hat und man da, glaube ich, auch zwei- oder dreimal mehr drüber nachdenkt, die Atombombe einzusetzen oder auch nicht. Ja, ich sag mal, man hat es ja jetzt auch gesehen hier zwischen Amerika und der Sowjetunion, dass es da zwar sozusagen ein Säbelrasseln gab, aber halt, dass die Atombombe sozusagen nie eingesetzt wurde, obwohl die Möglichkeit dazu bestand. Und ich denke auch, dass so auch alle anderen, sag ich mal, Staaten der Welt auch genauso denken.
Ich muss sagen, was ich problematisch finde bei dem Gedanken Iran und Atombombe, Matthias, ist, dass offizielle Staatsdoktrin des Iran sozusagen auch eine Vernichtung Israels im Prinzip beinhaltet. Jetzt weiß man nicht, wie viel davon ist einfach nur ideologisches Geblubber, wie weit würden die wirklich ernst machen, aber da so über Jahre und Jahrzehnte so zwei de facto dann Atommächte nebeneinander zu haben, wo der eine immer wieder sagt, also eigentlich gehören die ausgerottet. Das würde, glaube ich, für den Weltfrieden nicht gut viel beitragen können.
Das kann natürlich auch sein. Ja, also man steckt sozusagen nicht drin in der Materie.
Also ich kann überhaupt nicht einschätzen, vielleicht kannst du ja auch noch was zu sagen, Karl, wie ernst zu nehmen eigentlich diese Vernichtungsrhetorik Israel gegenüber ist. Also ich war mal in Israel eine Weile auf so einer Journalistenreise, habe da mit wirklich vielen Leuten gesprochen und habe das vorher auch nicht ernst genommen, diese Angst davor vernichtet zu werden in Israel, und habe immer gedacht, gut, die müssen auch große Politik machen und machen große Worte und so. Aber da habe ich schon gespürt, die Angst ist durchaus auch da bei den Leuten, weil es eben ein kleines Land ist, umzingelt von mehr oder weniger feindlich gesinnten Staaten. Und wenn da auf einmal der Hauptfeind eine Atombombe hat, da ist tatsächlich Überlebensangst da. Oder wie siehst du das?
Guck mal, ich kann Khamenei und Ahmadinejad nicht in den Kopf gucken. Das kann niemand. Das Problem ist bei solcher Rhetorik, die kann natürlich immer zum Selbstläufer werden. Sie verbreiten nie mal diese Idee, und selbst wenn sie das eben nicht so irre sind, so etwas Selbstmörderisches zu tun, denn die Reaktion auf so etwas, es müsste eine Reaktion also wirklich tatsächlich diese Atombombe dafür sofort einsetzen würden, würde das für die nicht gut ausgehen, ja, das ist irgendwie abzusehen, aber das Problem, es gibt aber auf dem Weg dahin, bis dahin, auf der Schwelle dazwischen, gibt es so viele Sachen, die passieren können, die mindestens die vielleicht irgendwie das erst dazu führen könnten. Das ist wirklich nicht abzusehen. Das finde ich halt eben das Erschreckende daran. Und unter der Schwelle gibt es eben auch die Gefahren, andere Akteure, die zum Beispiel gegen Israel sind, sich fälschlicherweise meinen könnten, sie genießen nun den Schutz eines iranischen Atomschirms, ja, dass sie jetzt ungestrafter agieren können. Und ganz sicherlich würde der Iran den erhöhten Status, den es durch eine Atomwaffe hatten, auch nutzen, um seine Ziele zu verfolgen, auch unterhalb des direkt militärisch konfrontativen Levels.
Matthias, findest du denn, dass ein Staat wie Israel, oder findest du nachvollziehbar, dass da zumindest über Präventivschläge gegen so ein iranisches Atomprogramm laut nachgedacht wird?
Israel aus meiner Sicht hat er ständig Angst, wie da schon angesprochen wurde, halt vor seinen Nachbarn. Ja, und das offen anzusprechen ist halt, beziehungsweise das vielleicht dort auch Planungen vorhanden sind, finde ich schon ein bisschen fragwürdig, ja. Weil der Iran, ob er jetzt die Atombombe hat oder nicht, hat er ein sehr großes Heer, glaube ich, mehrere Millionen junge Soldaten oder auch junge Männer, die relativ schnell unter Waffen gestellt werden können. Und das würde sozusagen ein weiteres Vietnam beziehungsweise Afghanistan geben, wenn man dort dann sozusagen einen Präventivschlag machen würde. Aus meiner Sicht.
Also das mit dem Präventivschlag ist natürlich so eine Sache. Es wird auch sehr unterschiedlich eingeschätzt. Also viele haben, viele so ein bisschen von diesen zynischen Politikbeobachtern, die es ja viele so gibt, die sagen, ja, die Israelis, die blöffen, damit die Europäer endlich das machen und die Amerikaner endlich das machen, was sie schon immer fordern, nämlich dass sie mit den Sanktionen endlich ernst machen und mal richtig den Hahn zudrehen. Und das passiert ja auch gerade. Insofern könnte man ja eigentlich sagen, naja, vielleicht haben die Israelis auch gerade das erreicht, was sie wollten, indem sie glaubhaft gesagt haben, es ist natürlich möglich. Ich denke aber auch, dass es so eine gewisse Ernsthaftigkeit da auch dahinter stecken wird. Ich kann das ehrlich gesagt schwer abschätzen.
Was war mal die Frage? Naja, die Frage ist auf der einen Seite, wie realistisch ist es, dass Israel tatsächlich einen Präventivschlag macht, und dann ist natürlich auch die politische Bewertung, dürfen die das? Denn auf der einen Seite, so sieht es Matthias ja auch, der Iran ein souveräner Staat, der für sich das Recht in Anspruch nimmt, auch eine autarke Energiegewinnung und so weiter zu haben. Auf der anderen Seite aber ein insgesamt unberechenbares Regime, was zu einer ganz großen Gefahr in der Region werden könnte.
Dürfen die das?
Ja. Das ist ja auch wieder so, dass, entschuldige bitte, dass ich dazwischen rede.
Ja, mach mal.
Als Israel, ich weiß ja nicht, war das 2009, in den Libanon einmarschiert ist, das war auch in dem Sinne ein offener Angriffskrieg. Ja, da hat ja auch den Rest der Welt auch nicht weiter zu gesagt. Ja, maximal mahnend den Finger hochgehalten und hat dabei dann mit dem Finger gewackelt. Aber mehr war es ja auch nicht.
Du sprichst ja von 2006, meine ich?
2006.
Da wurde eigentlich auch Israel vorher mit Raketen beschlossen. Aus dem Libanon, von der Hisbollah. Ich glaube, das war der Hintergrund. Das mit der völkerrechtlichen Geschichte ist natürlich immer so eine Sache. Die Israelis sehen sich da vor allem sehen das vor allem, glaube ich, so, wenn sie in der Existenz bedroht sind, dann
rechtfertigt
man,
der,
dann hat man andere, dann geht man anders vor. Zum Beispiel hat man ja auch vorher einen Atomreaktor im Irak bombardiert und zerstört, in Ostirak, und außerdem vor wenigen Jahren in Syrien einen Atomreaktor angegriffen. Ich denke auch, dass es im Wesentlichen dem Westen wird das Recht gewesen sein, dass sie das gemacht haben.
Matthias, was findest du, also es ist natürlich schwer zu sagen und das alles so zu durchleuchten, was da auch über diplomatische Kanäle läuft und so, aber wie sollte Deutschland sich positionieren in dieser Frage? Denn für Deutschland ja auch ganz schwierig, irgendwo natürlich die uneingeschränkte Solidarität mit Israel, aber auf der anderen Seite natürlich auch dem, wie hat Westerwelle gesagt, dem Frieden in der Welt verbunden oder so, also...
Ich glaube, dass man das auf die gleiche Weise wie die Schweiz lösen sollte, dort einfach neutral bleiben. Ja, sich aus diesen Sachen raushalten, das ist eigentlich die beste Taktik, die man aus meiner Sicht dort fahren könnte. Ja, sich da nicht weiter einmischen.
Mhm.
Ja, das vielleicht beobachten, wenn Hilfe natürlich vonnöten ist, beispielsweise beim, wenn es jetzt wirklich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, im Anschluss dann sozusagen beim Aufbau der Infrastruktur wieder helfen, da sieht es schon so, dass dann Hilfe angeboten werden sollte. Ja, beziehungsweise Unterstützung oder vielleicht als Vermittler bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber jetzt anders würde ich mir sich dort dann nicht verhalten.
Soll ich das
was? Ja, was denkst du?
Also wie die Schweiz verhalten, können wir uns garantiert nicht. Ich hoffe zumindest nicht. Ich glaube, das ist schon ein ernsthaftes Problem und dass ein Regime wie das iranische, das mit seiner Bevölkerung, so wie das mit seiner Bevölkerung umspringt, das ist ein solches Regime, das so mit seiner eigenen Bevölkerung umspringt, also auch mit seinen Nachbarn auch nicht viel besser umgehen wird. Das muss man schon so ein bisschen so sehen. Es ist nicht wir haben hier, das ist jetzt irgendwie kein Spiel, ja. Hm. Dieses Regime ist schon gefährlich und man muss da schon irgendwie, glaube ich, zumindest irgendwo den relativ scharf signalisieren, dass es so nicht geht. Und ich glaube, da sich einfach zurücklehnen und warten, bis alles in Scherben geht, das fände ich jetzt eher unverantwortlich.
Ja, da sind ja mal die geteilte Meinung. Also es ist halt die Frage, mischt man sich ein, in welche Möglichkeiten bestehen denn auch für Deutschland, sich dort einzumischen, beziehungsweise dort dann seid jetzt mit einem Embargo dort dann oder halt anders tätig zu werden. Weiß ich halt persönlich jetzt nicht, wie dort die Möglichkeiten von Deutschland sind. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt sozusagen, wie man sich sozusagen in Afghanistan engagiert hat. Jetzt steckt man mittendrin dort sozusagen und kommt halt nicht wieder raus aus Afghanistan. Ja, sehe ich jetzt beispielsweise die Amerikaner, die im Irak einmarschiert sind, ja, dort das Regime gestürzt haben und kommen dort jetzt auch, ziehen sich wieder zurück und hinterlassen Scherben, einen Scherbenhaufen. Ja, und da sage ich dann lieber halt wirklich gucken, ja, Hilfe anbieten, vermitteln, aber mehr vielleicht auch erstmal nicht.
Du hast ein ganz gutes Stichwort gesagt, Matthias, worüber wir auch noch gar nicht geredet haben, nämlich Sanktionen. Da würde ich dich bitten, Karl, uns da mal kurz, sofern es in deiner Macht steht, uns mal so auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Wie sehen denn die beschlossenen Sanktionen derzeit eigentlich aus?
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Also zum Glück ist es ja noch nicht so weit mit dem Militärschlag und es gibt auch viele gewichtige Gründe, warum man natürlich da sehr, sehr vorsichtig und sehr skeptisch sein sollte. Ja, ich will jetzt hier auch nicht als der Scharfmacher und Kriegstreiber dastehen.
Ja, ja.
Auch wenn ich das wirklich das Problem als wirklich ein echtes Problem sehe. Aber tatsächlich sieht es ja aus, als wären diese Sanktionen, die jetzt beschlossen wurden, nämlich ab dem 1. Juli spätestens von der EU kein iranisches Öl mehr zu importieren. Und jetzt schon eben diese scharfen Sanktionen im Bankensektor, die scheinen schon sehr zu greifen. Also es hat jetzt im Januar, hat die iranische Währung, ist glaube ich, hat um die Hälfte an ihrem Wert verloren. Es ist wirklich eine drastische Situation dort, ja. Die sind schon sehr unter Druck und daraus erklärt sich auch, warum jetzt, also zum Beispiel am 14. Februar zum Jahrestag der Islamischen Revolution, Ahmadinejad so eine einer seiner üblichen Reden, wo er eben so sehr konfrontativ war oder eben diese ganze Androhung, okay, dann werden wir jetzt ja sofort den Europäern kein Öl mehr liefern, dass sie eigentlich auch mit relativ drastischen Mitteln da antworten. Ich glaube, das zeigt schon, dass das iranische Regime, dem steht das Wasser in gewisser Weise zum Hals. Mhm. Weil nicht nur sind sie jetzt mit diesen Sanktionen konfrontiert, sondern auch ihre regionalen Verbündeten sind sehr unter Druck, also insbesondere eben das Assad-Regime. Das hat wiederum Auswirkungen auf andere Verbündete. Die Hisbollah-Versorgung mit Waffen, die geschieht eben auch über Syrien. Hamas hat eines ihrer wichtigsten Büros eben auch in Damaskus. In der Hamas selber kriselt es, wie man weiter zum Iran steht. Sie haben sich zwar jetzt auch am 14. wiederum demonstrativ zu dem Bündnis mit dem Iran bekannt, aber auch das ist offenbar so, da gibt es offenbar interne Schwierigkeiten. Deswegen meine ich ja, dass das Regime ist sehr unter Druck und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Amerikaner wiederum auf die Obama-Administration so Druck auf die Israelis wiederum macht, doch jetzt erstmal Ball flach halten, erstmal abwarten. Man hat da ja auch große Befürchtungen, während für die Israelis diese unmittelbare Bedrohung im Vordergrund steht, sieht man das von weiter weg vielleicht noch ein bisschen anders. Man hat natürlich auch Angst, dass, also wenn man natürlich ein Land bombardiert und dann tendiert die Bevölkerung dazu, sich dann wiederum demonstrativ hinter das Regime zu stellen.
Also man könnte durchaus auch spekulieren, dass die Sanktionen, die beschlossen wurden und dann ab Juli ja auch nochmal schärfer greifen, womöglich auch einen Einfluss haben. Also dass womöglich auch das Volk, was ja auch 2009 durchaus mal aufstandswillig war, die dann auch zu spüren bekommt und sich insofern vielleicht der Rückhalt für den Ayatollah und für Ahmadinejad in der Bevölkerung auch verkleinert, ja?
Karl? Ich kann es ehrlich gesagt nicht voraussagen.
Aber es wäre ein denkbares Szenario.
Also, ich meine, die eleganteste Lösung des ganzen Iran-Problems wäre selbstverständlich die tunesische Lösung. Mhm. Wenn das und ich habe halt eher die Befürchtung, diese Chance wurde 2009 an der Welt vorbeigegangen. Mhm. Das hat diese, und ich meine, da wollte ich jetzt auch endlich mal drauf zurückkommen, also die Situation im Iran war nach den Wahlen war drastisch. Auch diese Art, wie dieser Aufstand, dieses Aufbegehren, diese Protestbewegung niedergeschlagen wurde. Übrigens, ich glaube, sehr viel intelligenter, also auf eine sehr skrupellose und bestialische Art sehr viel intelligenter niedergeschlagen wurde, als es meinetwegen, dass jetzt Assad in Syrien macht, wo es jetzt die Toten jetzt in die Tausenden gehen. Das haben die mit vergleichsweise wenigen, aber sehr gezielten Mitteln geschafft, diese Einschüchterung da so hinzukriegen, dass die Bevölkerung nicht mehr auf die Straße gegangen ist.
Matthias, jetzt haben wir dich ganz schön vollgequatscht.
Nee, war interessant.
Okay.
Ja.
Dann danke ich dir für den Anruf.
Ich danke euch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Iran, Syrien, Ägypten, das sind die drei Länder, über die wir reden und über die aktuellen Ereignisse in diesen Ländern. Unter 0331 70 97 110 seid ihr eingeladen anzurufen, mitzudiskutieren. Ja, es sind alles drei Länder, in denen durchaus spannende und auch tragische Entwicklungen teilweise passieren. Ich bin mir sicher, dass ihr das ein oder andere mitverfolgt habt und garantiert auch eine Meinung dazu habt. Ihr müsst nicht Experte oder Expertin sein, um hier durchzuklingeln. Ja, also fühlt euch einfach frei zu fragen, was ihr wollt zu diesen Dingen oder aber auch eure Meinung kundzutun. 0331 70 97 110. Jetzt ist der Jens aus Pankow in der Leitung. Hallo Jens.
Hallo.
Jens, du willst auch über den Iran und allem, was dazu gehört, weiterreden?
Ja, klar. Ja? Ich habe schon ein bisschen eine andere Meinung dazu, ja.
Okay.
Also eine differenzierte Meinung, glaube ich. Ich finde, wir sehen das immer sehr in westlichen Interessen halt sehr verknüpft.
Mhm.
Also ich finde, das ist immer, da wird sehr mit zweierlei Maß gemessen irgendwie. Da sind wir und wir dürfen alles und wir sind so frei. Und dann sind die anderen, das vor allem die islamischen Länder, also es geht sehr um den Islam, finde ich. Und da wird immer sehr genau geguckt, was der Islam eigentlich darf und was die sich erlauben dürfen. Und das wird, da klafft eine große Lücke, finde ich. Also gerade der Iran ist jetzt ja kein Land, das schon sich da hervorgetan hat, großartig Kriege anzufangen und ja, imperialistisch irgendwie vorzugehen. Also die Regierung vom Iran, das finde ich schon auch, dass die fragwürdig ist. Das ist keine Frage, das ist ein schlechtes Regime, aber genauso finde ich die israelische Regierung sehr fragwürdig. Also die haben auch so viel, sage ich jetzt mal, Dreck am Stecken. Die sind kein Deut besser. Also, oder wir sind vielleicht kein Tag besser. Also, ich meine, wir als normale Bürger können ja nicht immer eingreifen, aber die Amerikaner mit ihrer Militärmaschine und so, die sind ja auch nicht, die haben halt das Sagen sozusagen und die anderen müssen sich anpassen oder sie kriegen auf den Deckel.
Da ist wahrscheinlich was Wahres dran, aber das heißt, wie beurteilst du dann konkret im Moment die Situation?
Ja, ich finde halt, Druck erzeugt halt immer Gegendruck und ich finde, dass die Amerikaner ja sehr wohl viel Druck ausüben auf den Iran und ich denke, es waren schon viele Chancen da, wo man hätte 2-3 Schritte auf den Iran zugehen können. Gerade wirtschaftlich, ich denke, eine gewisse Freiheit und gewisse Handelsbeziehungen würden eher dafür sorgen, dass im Iran sich was verändert, als immer mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, die bösen Mullahs und die bösen so und die haben jetzt wollen die Atombombe. Und ich denke halt immer, das bringt die Bevölkerung eher dazu. Es ist ja ein sehr gespaltenes Land, würde ich sagen. Also das ist ja so öfter 50-50. Von der Bevölkerung her, wer da hinter dem Regime steht und wer dagegen ist, die haben eine große Opposition. Ja, ich denke, da könnte man eleganter vorgehen, wenn man möchte, dass die Opposition gestärkt ist.
Und wie?
Habe ich ja schon gesagt, indem man eben keine Sanktionen gegen den Iran verhängt, sondern mit dem Iran regen Handel treibt und versucht, den Iran wirtschaftlich in die Weltgemeinschaft einzubinden.
Wann wird Handel sozusagen dein Vorschlag?
Na, es war ja schon mal so. Also wir haben ja, gerade Deutschland hatte ja viele Beziehungen zum Iran, auch denke ich, nicht viele, aber...
doch, sehr viele.
Warte mal, ich muss mal kurz eine Sache sagen. Entschuldigung, Kayetan, tut mir leid, ist intern, aber da die Telefonanlage immer noch ein bisschen spinnt, dann ruft den Gregor, wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter und dann spüren wir ein bisschen Musik und dann rufst du den Gregor an, wenn Musik läuft. Ja? Entschuldigt bitte, aber wir müssen ja hier auch die Sendung technisch am Laufen halten. Sorry,
ich hatte dich unterbrochen. Kein Thema. Ja, nee, also so, das ist so das Große, das geht auch in Ägypten geht es für mich genauso, ne? Diese Angst vor der islamischen Regierung. Ich finde, wenn die Muslimbrüder da gewählt werden, dann sollte man denen die Chance geben, zu versuchen zu zeigen, dass sie, wovon ich überzeugt bin, dass der Islam eben nicht nur radikal sein kann. Also das wissen wir, dass er nicht nur radikal sein kann. Aber es geht darum, halt die radikalen Kräfte im Islam, denke ich, zu isolieren und ich finde, die westliche Welt tut es nicht. Ich finde, das ist wie vielleicht vergleichbar wie in Deutschland mit der RAF oder sowas. Dass die Linken so lange gepiesackt wurden, bis dann wirklich eine radikale Gruppe sich rausgebildet hatte. Das schützt nicht die einzelnen Leute, die das machen. Das ist trotzdem verbrecherisch, was sie machen. Aber wenn der Druck halt so groß wird, von außen, denke ich, also das ist beim Iran jetzt, denke ich, auch so, dann ist die Gefahr, die von dem Land ausgeht, wesentlich größer, als wenn man versuchen würde, diplomatische, gute Beziehungen zu haben. Was schwierig ist mit dem jetzigen Regime, das ist schon richtig. Also mit Ahmadinejad ist bestimmt nicht so leicht. Kenne ihn nicht, aber...
Ja, okay. Das ist, da stecken eine Menge Fragen dahinter. Ich gehe mal kurz auf das Wandel durch Handel-Argument ein, wie ich das jetzt mal nennen würde. Das ist natürlich, ja. Da sind die Experten sich natürlich auch sehr gespalten dadurch und insbesondere natürlich ist er auch, also auch in den USA übrigens, wo natürlich eigentlich auch die Vorstellung herrscht, dass der freie Handel eigentlich quasi im Sinne des Friedens ist. Diese Vorstellung gibt es natürlich dort auch, ja, und auch in den USA sind sich die Politiker durchaus viel weniger einig, was den Iran auch was in den Iran angeht, als man das sich vielleicht hierzulande manchmal denkt, wo bestimmte Meinungen, glaube ich, eher gehört werden als andere. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, und also jetzt nicht nur am iranischen Beispiel, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Handel und Demokratisierung nicht gibt. Mhm. Ich sehe den nicht. Wenn man mit Diktaturen Handel betreibt, die meisten können damit ganz gut leben. Und sie sehen darin auch
wenn die Diktatur passt, dann wird ja auch fleißig Handel getrieben. Es ist immer die Frage, wer verkörpert die Diktatur? Und da habe ich das Islamproblem. Da denke ich immer, dass es halt doch ein Kulturkampf ist im Endeffekt. Also dass dann, wenn der Islam in die Politik eindringt, dass dann halt immer sehr stark sofort Gegenmaßnahmen sozusagen versucht werden zu ergreifen.
Okay.
Auf allen Ebenen.
Da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen jetzt, sagen wir mal, dieser Situation in Ägypten und im Iran. Im Iran muss man nur wirklich sagen, diese Revolution hat ganz, ganz stark von Anfang an das, was sie als antiimperialistisch sehen, dieser antiwestliche Impuls war ein ganz starkes, treibendes Moment in dieser Revolution an sich und in dem Selbstverständnis des Regimes an sich. Aber
sind wir nicht anti-Iran? Das ist genau die Frage. Sind wir nicht anti-Iran? Ich finde, wir sind mehr anti-iranisch, als der Iran anti-westlich war vor allem. Im Moment ist es schon etwas verzwickter, aber es gibt ja doch eine längere Geschichte. Ich denke, da waren auch schon zahlreiche Möglichkeiten da, wo man vielleicht Sachen hätte anders machen können, um das zu unterstützen, dass die Menschen freier sind. Wobei die Wahlen, ich weiß ja nicht, inwiefern ihr das wisst, aber es ist ja doch so, dass eine Menge Menschen auch das so wollen, wie es im Iran ist. Es ist ja auch in Ägypten sieht man das ja, dass doch viele Menschen etwas anderes wollen, als vielleicht die USA wollen zum Beispiel, gerade in Ägypten und im Iran sowieso.
Das ägyptische und das iranische Beispiel, ich würde die nicht so einfach ohne weiteres in einen Topf werfen. Und
nein, will ich auch nicht.
Die Situation in den beiden Ländern sind, glaube ich, meine ich so einschätzen zu können, doch sehr unterschiedlich. Ja, mit dem Verteufeln des Islams, ich weiß nicht so recht, wie ich da irgendwie mit anfangen soll. Es heißt ja immer wiederum, es gab Chancen, wo man auf den Iran hätte zugehen sollen. Man muss auch immer sagen, wann immer es so etwas gab, von iranischer Seite, es gab ja zigtausende von Verhandlungen, ja, oder nicht zigtausende, ja, aber jedenfalls ja. Über Jahre hinweg, also in unterschiedlicher Konstellation, über Europäer und vor allem unter der Zeit der Reformer unter Khatami. Und man muss aber auch sagen, das war gleichzeitig im Iran selber von den Hardlinern immer entweder direkt ausgebremst oder beziehungsweise ist es wirklich aber immer nicht klar gewesen, wie ernsthaft dieser Versuch auf iranischer Seite auch war. Also sicherlich ist es auf der anderen Seite, sicherlich muss man auch auf der anderen Seite sagen, es gab sicherlich die eine oder andere Chance, die vielleicht verspielt wurde. Es deutet zumindest einiges darauf hin.
Also ich habe nicht mehr Angst vor den iranischen Hardliner als vor denen, die in der israelischen Regierung sitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde auch das, ich finde dieses Zweierlei-Maß-Messen auch in Bezug auf die Atombewaffnung halt höchst fraglich, zu sagen, Israel sagt zwar nicht, sie hat sie, aber sie haben sie. Das ist okay, anscheinend. Und der Iran, der kann sie auf keinen Fall haben.
Ja, das ist eine Realität.
Sogar mit Präventivmaßnahmen ja. Wird gedroht. Also ich finde es ein bisschen.
Na gut, aber Israel droht ja mit Präventivmaßnahmen gegen ein Land, was ganz offenkundig sagt, dass sie derartige Waffen dann auch gegen Israel einsetzen würden. Da ist ja nun bei aller berechtigten Kritik an der israelischen Politik die israelische Haltung nicht auf irgendeinen Angriffskrieg und irgendeinen Vernichtungskrieg ausgelegt. Das ist ja nun auch ganz unterschiedliche.
Ja, aber Israel reagiert schon Jahrzehnte präventiv und damit kommen sie ja überhaupt nicht. Wieso man denn damit weiterkommen, wenn man immer präventiv reagiert und sozusagen noch mehr Gewalt in die Länder bringt, die einen umgeben oder die einen, von denen man sich bedroht fühlt? Das ist halt die falsche Taktik irgendwie. Also
Ja, aber der Vergleich, also Entschuldigung, wenn ich da nochmal einhake. Ja, also es gibt natürlich schon, also du hast da die israelischen Atomwaffen ins Spiel gebracht. Also definitiv fürchtet eigentlich keiner, dass Israel die präventiv einsetzen würde. Sonst hätte es nämlich schon längst in der Region ein Wettrüsten gegeben. Aber dass es eben gerade diese Befürchtung beim Iran gibt, zeigt, dass zumindest die Erwartung gegenüber dem Iran eine ganz andere ist.
Ja, und ich glaube halt, der Iran würde die Atombombe natürlich nicht einsetzen, präventiv oder einfach Israel mit der Atombombe angreifen. Jetzt gesetzt den Fall, er wird nicht komplett isoliert. Und die Hardliner, von denen du sprichst, die ich finde, die gibt es in jeder Regierung, gerade in Israel und in den USA, denke ich, gibt es ganz extreme Hardliner, die auch auf Konflikt eben setzen, durchaus immer wieder mal. Und ja, ich denke, da muss man halt eine diplomatische Taktik wählen, die den Iran dazu bringt, keine Atomwaffen einsetzen zu wollen. Also wie gesagt, Nordkorea hat sie jetzt vielleicht auch, die setzen sie auch nicht ein präventiv. Oder also das ist ja immer noch mal was anderes. Und gerade die Rhetorik, die dann doch wieder aus dem Islam entspringt, im Endeffekt, die gibt es ja halt, diese Revolutionsrhetorik, die ist ja auch schon fraglich, ob die dann wirklich de facto immer so in die Tat umgesetzt wird und ob das im Interesse des Irans liegt, selber vernichtet zu werden, das wage ich doch mal zu bezweifeln.
Ja, das stimmt. Und genau, und das ist aber auch dann immer dieses Ding, wo ich persönlich in meinen Überlegungen nicht weiterkomme, weil es eben so ein unberechenbares Regime ist. Also es ist einfach ein Regime, was nicht vollständig rational handelt. Und man kann bei vielen Regierungen und vielen Ländern einfach unterstellen, dass mehr oder weniger rational gehandelt wird. Das heißt, bewegt sich zwar auch immer im gewissen Spielraum, aber es wird unter rationalen Maßstäben miteinander gehandelt. Und im Falle des Iran, ja, ist das eben manchmal nicht der Fall. Und es ist zu befürchten, dass es auch nicht immer der Fall sein wird. Und wenn man dann so eine Bombe in der Hinterhand hat,
ja.
Ja, also wollte ich jetzt mal so ausklingen lassen, den Satz, und dir das Wort wieder übergeben.
Naja, aber das mit der Rationalität finde ich auch schon wieder irgendwie eine reine Definitionssache. Also klar, die USA handeln auch rational im Sinne von, wo sind unsere Rohstoffe und wo haben wir Interessen und da greifen wir ein. Und woanders halt, wo es nicht so wiegt, nicht. Und dann sind halt, gut, das kann man vielleicht gut berechnen, aber ob das dann der richtige Beweggrund ist, sich in die Weltkonflikte einzumischen oder zu beteiligen, ist ja auch eine andere Geschichte, finde ich wieder. Also ich finde den Iran nicht gefährlicher im Grunde. Es ist halt unsere Sichtweise. Wir sind halt auf der Seite im westlichen Staatenbündnis, wir sind hier im NATO-Gebiet und so weiter. Insofern stehen wir halt auf dieser Seite und das ist halt das Problem, denke ich, auch irgendwo. Dann für uns, das so differenziert, weil man muss sich halt auch auf die andere Seite stellen, denke ich. Und ich denke, der Iran hat mehr Grund, sich bedroht zu fühlen von der westlichen Welt. Also wenn man sieht, so wer so dem Iran dann auch klar sagt, was er zu tun und zu sagen hat und welche Konsequenzen es haben kann. Das ist ja auch eine geballte Militärmacht, die alles zur Verfügung hat. Also ich weiß nicht, wer da mehr zu befürchten hat.
Jens, klare Sichtweise von dir und auf jeden Fall eine Sichtweise, die schon abweicht davon, wie gemeinhin dieser Konflikt beurteilt wird. Vielen Dank dafür.
Ja, bitte.
Ja, schönen Abend dir. Bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.
Weißt du, Karl, was ich vergessen habe bei dieser angeregten Diskussion gerade, dass ich, du kannst es nicht wissen, da du das erste Mal zu Gast im Blue Moon bist, aber immer so um 23 Uhr rum müssen wir Moderatoren Folgendes machen.
Fritz.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Zwei Sprechstunden.
Mit leichter Verspätung, 10 nach 23 Uhr ist es schon. Ich bin Hendrik Schröder und mir gegenüber sitzt Karl Melchers. Er ist Politikwissenschaftler, schreibt derzeit seine Doktorarbeit an der FU Berlin. Und er ist da, um mitzudiskutieren und uns auch mit ein paar Informationen oder auch Standpunkten zu versorgen zu dem Thema, was ich für uns heute rausgesucht habe. Wir reden nämlich gleich über drei Länder. Auf einmal über Iran, über Syrien und über Ägypten. Bisher haben wir aber eigentlich eine Stunde lang nur über den Iran geredet. Das scheint Gesprächsstoff genug zu bieten. Wir sind natürlich bei der Diskussion, ob der Iran Kernkraft haben darf, ob der gefährlich ist mit einer Bombe, ob man dem Iran trauen darf. Jetzt gerade haben wir auch mal ein paar andere Ansichten gehört von einem Anrufer, der sagte, er hatte also ja auch nicht mehr Angst vor dem Iran als vor den USA und ihrer Politik. Auch so kann man natürlich nachvollziehen, dass der ein oder andere das vielleicht auch so sehen mag. Wie seht ihr das? 0331 70 97 110. Was sind eure Haltung, eure Gedanken zu dem, was im Iran, in Syrien und auch in Ägypten, Syrien und Ägypten, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, Karl, aktuell passiert. Wir bleiben aber weiterhin im Iran oder vielmehr im nächsten Falle eigentlich nur in der Region, denn der Gregor will sich auch nochmal zur gefühlten oder tatsächlichen Bedrohung Israels äußern. Hallo Gregor.
Hallo.
Hallo. Hallo. Jetzt aber, schieß mal los.
Ja, ich wollte eigentlich, vielleicht sollte ich vorher noch sagen, also eigentlich komme ich aus München und bin auf eine ziemlich gute Schule gegangen. Und bei mir waren Leute aus Iran, also eigentlich damals noch Persien geflohen, aus Kuwait geflohen, aus Libanon, viele Deutsche mit jüdischem Glauben. Und wir waren eine super Schule und keiner hat sich bekriegt und das wollte ich vielleicht nur mal vorausschicken.
Okay.
Und also ich wollte nur sagen, der Mitdiskutierer bei dir im Studio, der hat, glaube ich, eins nicht richtig verstanden, meines Erachtens. Und zwar, dass die größte Bedrohung in der Region eigentlich Saudi-Arabien ist. Das sind Wahhabiten. Wer sich ein bisschen mit der Strömung auseinandergesetzt hat, weiß, wie die zu Israel stehen. Also da ist der Iran, würde ich sagen, noch relativ gemäßigt. Also ich möchte nicht im Iran leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Leute kennengelernt, die da fliehen mussten. Und das ist sicherlich kein nettes Regime. Das ist bestimmt auf der ganzen Welt gibt es da ähnliche Regime. Aber also meines Erachtens machen wir gerade die ganze westliche Welt den Fehler, dass wir Iran, wir wollen Panzer liefern, Heckler und Koch lässt in Lizenz G36 Gewehre da produzieren.
Du redest von Saudi-Arabien jetzt, ja?
Ja, Logo. Ja. Die Amis schießen die mit Militärhilfe zu, wir haben den Eurofighter verkauft, EADS hat gerade einen 8000 Kilometer langen Grenzzaun gebaut, Also das sind Wahhabiten, ja. Also
erklär das doch mal kurz auf. Was sind denn jetzt genau Wahhabiten eigentlich?
Ja, Wahhabiten ist zurückzuführen auf Wahhab. Das war so sozusagen ein Prediger. Eigentlich könnte man es vergleichen mit einer christlichen Abspaltung oder einer Sekte. Und das sind Steinzeitleute. Ich meine, woher kamen die Leute vom 11. September? Das waren Leute aus Saudi-Arabien, ja, nicht aus Afghanistan. Das waren Leute aus Saudi-Arabien. Die Leute, die da, die Sauds, die da die Herrschaft ausüben, die sind natürlich an Amerika gebunden, über verschiedenste Firmen, Verträge. Das wäre zu weit, das jetzt auszuführen. Mhm. Aber was sind die Leute in Saudi-Arabien wirklich? Mhm. Ich meine, als in Bahrain eine Revolution war, ist Saudi-Arabien da einmarschiert. Ist der Iran einmarschiert, als Libanon angegriffen wurde oder die Hisbollah? Nein, mhm. Aber Saudi-Arabien ist in Bahrain einmarschiert. Ja, also ich meine, man muss auch bedenken, möchte ich mal dazu sagen, dass Iran wurde im Krieg mit Irak, der sehr lange war und Millionen Leute geopfert wurden, also getötet wurden. Ich habe mit Leuten gesprochen, die mit 17 an die Front versetzt wurden, gezwungen wurden. Ich meine, Irak hat Giftgas eingesetzt, das hat er vom Westen bekommen. Der Iran hat Schiss. Mhm. Da muss man den Iran auch verstehen, dass der Iran sich absichern will in gewisser Weise.
Ja, also Gregor, du bringst jetzt auf jeden Fall einen Punkt rein, der für mich persönlich ein bisschen neu ist. Ich hatte das so beim Studium der Tagespresse nicht so wahrgenommen, dass Saudi-Arabien wirklich ein Problem, ein aggressives Problem für die Region werden könnte, aber ich glaube, wir haben das ungefähr
Lass
verstanden,
meine
wo du
Revolution
stehst.
Ausbrechen.
Und jetzt würde ich gerne mal den Karl fragen, ob er das vielleicht sogar ähnlich sieht wie du.
Also Gregor, erstmal ja, vielen Dank für den Beitrag. Das ist auf jeden Fall ein hochwichtiger Punkt, den du da ansprichst. Tatsächlich weißt du vielleicht, guck mal, wenn man sich mit der Region beschäftigt, man kriegt da schon einiges mit. Es ist nicht so, als hätte ich noch nie über die Situation in Saudi-Arabien etwas gehört. Und tatsächlich finde ich Saudi-Arabien und auch dieses diese Abhängigkeit quasi, in der die USA auch ein Stück weit von Saudi-Arabien wegen des Öls ist, das ist sicherlich...
Die ganze Welt.
Die ganze Welt, vor allem in dem Fall wirklich die USA, das ist sicherlich ein Problem. Und für mich ehrlich gesagt ein wichtiges Argument für eine Energiewende.
Ja, aber ich meine, was hat Saudi-Arabien kurzem bekannt gegeben? Die wollen jetzt auch auf Atomkraft umrüsten. Die wollen 17 Reaktoren oder so bauen. Das war, irgendwo habe ich das vor 2 Wochen oder so gelesen. Ich meine, ich möchte nur mal kurz daran erinnern, Frankreich wollte noch bis vor kurzem Libyen, Gaddafi, Atomreaktoren hinstellen, ja? Ich meine, wer redet denn eigentlich darüber zum Beispiel, wie wir Libyen hochgerüstet haben, Gaddafi, Frankreich wollte ihm Atomreaktoren verkaufen und plötzlich ist er der Massenmörder und Hitler und was weiß ich schlechthin wieder. Das ist doch alles ein Theater, ist das.
Gregor, du hast völlig recht. Und die Entwicklung, dass eben jetzt Saudi-Arabien ebenfalls irgendwie sich zur Atommacht quasi werden will, so wie du das gerade beschreibst. Ich weiß nicht genau, ich bin nicht so, du bist offenbar besser im Bilde darüber, wie weit das die Pläne in Saudi-Arabien sind mit dem Atomprogramm. Ja. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt so genau gar nicht sagen. Aber genau das war ja die Befürchtung, dass wenn der Iran weiter ungestoppt an seinem Atomprogramm baut, dass eben sich die anderen, die umliegenden Länder irgendwann mal aus Unsicherheit eben ebenfalls Atomwaffen beschaffen und eben auch Länder wie Saudi-Arabien. Und nein, dass Saudi-Arabien sicherlich nicht der tollste Partner ist, da bin ich also völlig einer Meinung.
Also Entschuldigung, wenn man sagt, der tollste Partner, wir haben bis vor kurzem noch Leute, die irgendwo auf der Welt als Islamisten aufgegriffen wurden, haben wir nach Syrien geschickt, um sie foltern zu lassen da, ja? Also der syrische Geheimdienst war ein verlässlicher Partner, um Leute zu foltern. Ich erinnere da nur mal an den Fall El Masri aus Deutschland, ja? Also das ist ein Deutsch-Syrer gewesen. Der hat aber einen deutschen
Pass. Was soll ich dazu sagen? Das ist, also ich habe das
und
bestimmt...
Und jetzt machen wir, ich habe letztens gelesen oder heute irgendwo gelesen, vielleicht sollte man Assad hier als Bundespräsidenten den Job anbieten. Vielleicht wäre dann in Syrien ein bisschen Ruhe.
Du meinst, er hätte vor allem ein dickeres Fell als der jetzt, als der vorherige?
Der hätte vor allen Dingen mehr Kohle.
Ja, und das auch. Der müsste sich nicht so ein hässliches Haus bauen lassen. Aber ich meine, das ist ein anderes
Gregor,
Thema.
Wir weichen ab, genau. Gregor, ich wollte gerne auf eine Sache noch zurückkommen, die ich vorhin nicht ganz verstanden habe. Du hast gesagt, wenn ich es richtig begriffen habe, dass du auch durchaus Verständnis hast für die Aufrüstungs-, für die Atompläne des Iran. Denn er fühlt sich auch bedroht in dieser Region, muss auch zusehen, sich zu verteidigen. Habe ich das richtig verstanden?
Also als erstes Mal bin ich grundsätzlich gegen Atomkraft, zivil oder militärisch, ja. Also das ist seit 20 Jahren meine Grundeinstellung. Also das ist Dreck. Wir wissen noch nicht mal wohin mit dem Müll, aber wir machen die Scheiße weiter. Also das ist grundsätzlich Müll. Aber wenn wir hier Atomkraft nutzen und wenn wir auch in Deutschland sind auch Atomraketen stationiert von den Amerikanern, warum sollten wir dem Iran verbieten, den gleichen Weg zu gehen? Ich meine, das wäre genauso, wie wenn wir sagen würden, wir wollen hier alle nur noch Porsche fahren, aber die im Iran soll weiterhin Trabi fahren. Warum dürfen die nicht auch Porsche fahren?
Also wenn ich es richtig verstehe, dann versuchen sämtliche Atommächte dieser Welt, die es gibt, immer zu verhindern, dass es neue Atommächte gibt, wer auch immer. Das ist Sonderrolle eventuell Israel. Oder?
Also, es tut mir leid, aber ich meine, wer selbst Atomwaffen hat, finde ich aus meiner Sicht, kann niemanden verbieten, denselben Weg zu gehen, um sich, wenn die Amerikaner oder die Russen oder die Franzosen oder Pakistan sagt, wir haben das nur als Abschreckung, warum sollte Timbuktu nicht sagen, wir machen das auch als Abschreckung?
Aber Gregor, du willst doch eigentlich, dass niemand Atomwaffen hat.
Ja, natürlich.
Ja? Aber wie soll dieses, wie soll man dieses Ziel denn erreichen? Also sicherlich nicht dadurch, dass man sagt, naja, dann, wenn wir wollen, dann welcome to the club. Klar, it's a fucked up world, ne? Also.
Ja, ist es. Ist es.
Das Blöde ist nur, in dem Falle müssen wir wirklich darauf bauen, dass es verhindert wird, dass, denn, wie gesagt, wenn wir das nicht das Gegenteil von dem wollen, was du für erstrebenswert hältst und ich übrigens auch, dann können wir nicht zulassen, dass Iran Atommacht wird. Und übrigens gibt es noch einen anderen Grund, warum Iran nicht Atommacht werden darf.
Ja.
Und das ist nämlich, und da muss man doch vielleicht, und das ist, um vielleicht auch wieder ein bisschen zurück auf die Situation im Iran selber zu kommen.
Ja.
Der zurzeitige Revolutionsführer und Staatschef des Irans hat ungefähr seine politische Zukunft an dieses Atomprogramm gehängt. Das heißt, auf Gedeih und Verderb ist er jetzt für dieses Atomprogramm. Und das ist da besteht ja auch
Das wurde
Gefahr,
sicherlich schon vor ihm in die Wege geleitet. Also ich meine, wie lange ist er an der Macht? Noch nicht so lange.
Na, 20
Jahre. Das Atomprogramm läuft sicherlich schon, bevor er dran kam.
Ja, aber inzwischen hat er es eben als wirklich zu seiner Chefsache gemacht, oder wahrscheinlich war es immer die Chefsache, aber eben nicht so demonstrativ auch in der Öffentlichkeit vertreten wie inzwischen. Und die Sache ist so ein bisschen die. Der Kerl ist ja jetzt auch so Anfang 70 und man weiß auch nicht, wie das weitergeht. Es heißt immer wieder mal, er hat Krebs und bei iranischen Autokraten ist das häufiger so, wenn die krank sind, dann wird das nicht unbedingt in der Öffentlichkeit diskutiert. Das war bei Khomeini so, das war beim Schah so, dass sie plötzlich starben.
Bei Mubarak auch nicht.
Man sagt das eben nicht so öffentlich, das ist offenbar irgendwo in der Logik von Autokratie. Jedenfalls, falls er stirbt und der Iran Atommacht wird, oder schon ist, dann ist die Chance, dass es quasi danach eine Veränderung im Denken des nächsten Machthabers gibt, sehr viel unwahrscheinlicher, weil dann immer noch der Druck bestehen würde, diese Atomwaffen abzugeben, die Atommacht wieder aufzugeben, als wenn das eben nicht so ist. Das ist noch ein anderer Grund. Das ist vielleicht nicht ganz so gewichtig und vielleicht nicht ganz so dramatisch wie diese Vorstellung von der nuklearen Nuclear Proliferation, ne? Wie heißt denn das auf Deutsch richtig? Nukleares
Wettrüsten.
Wäre denn auch das Szenario denkbar, dass Iran eine Atommacht wird, trotzdem aber dort noch eine Art Revolution nach tunesischem, ägyptischem Vorbild stattfindet, wie sie 2009 ja schon mal ja zumindest ihre Anfänge hatte und aus diesem Land plötzlich ein eher zuverlässiger, ein eher berechenbarer, ein moderater Partner, jetzt rede ich schon wie so Politiker, ja, ihr wisst, was ich meine, in der Region wird. Gregor, was glaubst du?
Ganz kurz nur zwei Gegenargumente vielleicht. Also Iran ist eine Demokratie, also ich meine, es ist keine Demokratie, aber es finden dort Wahlen statt. Saudi-Arabien. Wann hat da mal eine Wahl stattgefunden? Noch nie.
Ja, aber trotzdem beeinflussen die Wahlen im Iran nicht sonderlich die Politik des Iran.
Trotzdem, man sagt immer, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Also in Iran gibt es auch Wahlen zumindest. Ja, ich meine, ob die jetzt so viel bringen oder nicht. Die letzten Wahlen, okay, es gab danach Unruhen. Ja. Also in Saudi-Arabien gab es noch nicht mal eine Wahl. Danach gab es auch keine Unruhe.
Aber will ich nicht so nicht stehen lassen. Denn dadurch, dass in Saudi-Arabien noch weniger Wahlmöglichkeiten da sind, werden sie im Iran ja auch nicht besser. Und die Politik des Ayatollahs wird nicht durch die Wahlen beeinflusst.
Khamenei war schon ein bisschen ziviler.
Naja, guck mal, Gregor, das Ding ist, du vergleichst hier zwei sehr unterschiedliche politische Systeme, auch wenn sie beide diesen islamischen... Ja, und jetzt lass mich doch auch mal ausreden. Das Problem ist mit dem Iran, das ist nochmal ein ganz eigenes politisches System an sich. Leute tun sich da immer schwer, da eine gute Definition dafür zu sehen, ob das jetzt nun quasi autoritär oder quasi totalitär oder wie auch immer ist. Es hat natürlich auch diese demokratischen Elemente und du hast recht, die haben natürlich einen gewissen Einfluss. Nicht, dass sie jetzt quasi letztlich den Staatschef irgendwie einschränken würde in Form von einem Checks and Balances, dass sie quasi wirklich gleichberechtigt sind, sondern du hast tatsächlich so eine komische... ein System, was so quasi demokratische, also sehr stark reglementierte Elemente hast, die aber natürlich auch zum gewissen Grad Legitimation generieren sollen. Ja? Mhm. Anders als in Saudi-Arabien, wo das ganz anders geregelt ist. Da hast du irgendwie ein Stück weit recht, aber guck mal, das Problem ist, eine Demokratie ist, davon ist der Iran trotzdem weit entfernt.
Okay, aber vielleicht die USA auch. Okay, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz Pakistan dann in dem Fall ansprechen. Pakistan ist, glaube ich, im Vergleich zum Iran ein wirklich total failed state. Also das wird nur noch zusammengehalten durch Korruption, Clans und Geheimdienst im Endeffekt. Und die haben die Atombombe. Also ich würde mir mehr Sorgen in dem Fall über Pakistan machen und wer ist da überhaupt in 5 Jahren an der Macht oder gibt es diesen Staat überhaupt noch in 5 Jahren als über Iran? Also so als kleines Gegenargument. Hm. Also Pakistan war lange Zeit unter Musharraf eine Diktatur. Jetzt ist der Ehemann von der erschossenen Präsidentschaftskandidatin dran, der wegen Korruption eigentlich in der Schweiz, glaube ich, einen Prozess gehabt hätte oder immer noch hat. Da sind die Taliban aktiv, da gibt es Gebiete, wo sich die Armee nicht reintraut.
Ja.
Also da ist, ich meine, ich habe am Anfang gesagt, ich möchte nicht im Iran leben, wirklich nicht. Weil ich weiß von Leuten, die ich persönlich kenne, was die erlebt haben und... Also in Pakistan möchte ich dann aber schon gleich gar nicht leben.
Aber Gregor, worauf willst du hinaus? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, aber Pakistan ist meines Erachtens mit den USA dick im Spiel und haben auch die Atombombe und sind unkontrollierbar. Und ich meine, der Iran sagt, er möchte das zivil nutzen. Und die USA sind in den Irak gegangen und haben gesagt, es gibt Massenvernichtungswaffen. Die gab es auch nicht. Vielleicht macht der Iran gar nichts rum.
Du meinst, vielleicht will er gar keine Atombombe?
Nee.
Naja, also...
Die Iraner sind nicht doof. Die haben letztens eine Drohne von den USA abgefangen. 24 Meter Spannweite. eine Aufklärungsdrohne. Die haben die sicher gelandet, die haben die nicht abgeschossen. Da gehört schon einiges dazu, würde ich sagen. Die haben sich da wahrscheinlich reingehackt. Also das ist kein dummer Start.
Ja, es ist trotzdem schwer vorstellbar, dass sie die Möglichkeit, eine Nuclear Power zu werden, nicht nutzen würden aus Weitsicht heraus. Das ist wirklich ein undenkbares Szenario oder ein schwer vorstellbares.
Ja, aber sie bräuchten ja auch Trägerraketen, um das Teil zu transportieren. Das ist ja noch eine andere Frage.
Bitte? An denen sie auch bekanntlich bauen, ne?
Ja, wie gesagt, der Irak sollte auch Massenvernichtungswaffen haben. Also ich glaube da eigentlich niemanden mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist dann aber auch so ein bisschen schwierig, wenn man niemanden mehr glaubt, was man dazu sagen soll. Dann müsste ich, hätte ich Schwierigkeiten.
Ich meine, du weißt es genauso wenig wie ich. Du bist ja nicht bei der militärischen Aufklärung.
Wir entscheiden das ja am Ende auch nicht, wir diskutieren ja noch drüber und das jetzt sogar um 11:30, wo die Nachrichten angesagt sind. Gregor, vielen Dank.
Ich wollte es nur mal mit Saudi-Arabien einwerfen, ist auch kein netter Start.
Ja, vielen Dank für den Hinweis.
Okay.
Gregor, danke. Schönen Abend dir, bis dann, tschüss.
Jo, euch auch, tschüssi.
Matthias?
Hallo?
Hi, Matthias, sag mal, können wir vielleicht jetzt Nachrichten machen und wir drei quatschen dann nach Nachrichten miteinander?
Ja, gerne.
Ja, okay, dann bis gleich. Dann machen wir Nachrichten, danach haben wir noch eine knappe halbe Stunde Zeit, um über Iran, Ägypten und Syrien zu reden. Seit 22 Uhr reden wir eigentlich ausschließlich über Iran, hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel zu diskutieren ist. Vielleicht machen wir das dann auch bis Mitternacht einfach noch und reden über Syrien und Ägypten an anderer Stelle. Oder aber ihr ruft an unter 0331 70 97 110 und bringt uns vielleicht nochmal darauf, was ihr eigentlich aktuell für eine Meinung zu den Ereignissen in Syrien und in Ägypten habt. Also Platz dafür wäre auf jeden Fall nach den Nachrichten wieder.
Fritz, Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder zu Gast im Studio ist Karl Melchers. Er ist Politikwissenschaftler, schreibt gerade seine Doktorarbeit an der FU Berlin. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren politisch mit der Region, um die es heute geht. Wir reden nämlich über Iran, über Syrien und über Ägypten, wobei wir bisher, ehrlich gesagt, seit 22 Uhr ausschließlich über Iran und das Atomprogramm quatschen. Es ist ja auch ein wahnsinns heikles Thema, wo man durchaus verschiedene Standpunkte zu haben kann, wo man viele Sachen auch gar nicht so einordnen kann, die man durchaus diskutieren sollte. Ihr seid weiterhin eingeladen, euch einzubringen in die Diskussion unter 0331 70 97 110. Gleich geht es weiter mit Matthias aus Tempelhof, aber Herr Moderateur und sein Studiogast müssten mal ganz kurz frische Luft schnappen, denn seit 22 Uhr quatschen wir uns hier ja die Kehlen fusselig. Deswegen 4 Minuten Mucke und dann geht's weiter. Von wegen, aus Gründen heißt dieser Song, kommt von den leider aufgelösten Muff Potter und von ihrem Album Von wegen gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir über die Situation in Nahost sozusagen reden, im Speziellen in den letzten 1,5 Stunden über Iran. Eigentlich wollten wir auch über Syrien und Ägypten quatschen, aber wir haben uns da festgeredet am Iran und das ja auch aus gutem Grund. Wenn ihr euch noch einschalten wollt in die Diskussion, macht das gerne unter 0331 70 97 110. Zu Gast im Studio ist der Politikwissenschaftler Karl Melchers und am Telefon ist Matthias 34 aus Tempelhof. Willkommen zurück, Matthias.
Guten Abend an die Runde.
Guten Abend. Ja, worum geht's dir?
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage zu dem Thema und wollte mich dabei meinem Vorgänger Anrufer noch mal anschließen. Geht eher um die Frage, vielleicht doch wieder allgemeiner, nicht ganz auf das Thema zutreffend, ob man sich als Politikwissenschaftler auch mit den Biografien der einzelnen Politiker beschäftigen sollte, um die Handlungen, die dort passieren, zu verstehen, weil meistens die Diskussionen klingen wie, als wenn man bei einem Monopoly-Spiel zuguckt, der Staat könnte jetzt das machen oder der hat wieder die Waffen oder der könnte wieder den angreifen. Und sozusagen diese handelnden Personen, die dort das Sagen haben, als Menschen auch zu begreifen, ob das auch Sinn macht, diese Aspekte mit einzubeziehen. Ich würde noch kurz ein Beispiel dazu nennen. Und zwar habe ich vor kurzem auf Deutschlandradio eine Sendung gehört, die nennt sich die Gaza-Monologe. Da ging es um Jugendliche aus Palästina, den Angriff Israels, der zwischen 2008 und 2009 stattgefunden hatte, diese Operation Gegossenes Blei, habt ihr bestimmt davon gehört, die das miterlebt haben und die Gräueln dieser Raketenangriffe dann miterlebt haben. Mhm. Und dass sozusagen die Ansichten dieser Leute oder dieser Kinder und auch der Leute, die dort aufwachsen, ja vollkommen unterschiedlich sein müssen zu den Ansichten, die wir als Westeuropäer, die noch nie einen Krieg miterlebt haben, haben sollen. Also wenn man auch sieht, die Politiker dort, es kommt mir so vor, als wenn die manchmal wirklich um alles kämpfen. Und bei uns als Beispiel geht es darum, dass ob Herr Wolf jetzt seine 200.000 Euro pro Jahr Rente kriegt oder nicht. Also mal als Vergleich.
Ja gut, man hat natürlich immer die realpolitischen Probleme, die die Region und die Staatsform und so nun mal eben mit sich bringt. Das kann man schlecht gegeneinander aufwiegen, das ist klar. Aber,
ja, nee, nicht
also,
auch,
aber
ja.
Deine Ursprungsfrage war, ob man sich nicht noch stärker in den kulturellen Hintergrund, in die individuelle Lebensgeschichte von eben solchen Leuten wie dem Ayatollah reinversetzen sollte, um nachzuvollziehen, warum er so oder so handelt, oder?
Ja, weil mein Ansatz dabei ist, dass schon die Persönlichkeit eines Politikers trotz aller Umstände und Kräften, die er auch in seinem Amt ausgesetzt ist und die Kräfte, und letztendlich muss er ja Entscheidungen treffen oder sagen wir mal auf rote Knöpfchen drücken oder nicht, um jetzt eine mögliche Atombombe auszulösen, ob man sozusagen noch ein Grundvertrauen in die Persönlichkeit solcher Leute haben sollte oder ob die jetzt so verhetzt oder verblendet sind, dass die sozusagen nur noch Hass auf die westliche Welt haben.
Ich glaube, ich habe deine Frage verstanden. Ja, ich kann dazu was sagen. Also ich erinnere mich vor 3 Jahren war das, habe ich einmal einen Vortrag von dem, also ursprünglich aus dem Iran stammenden Historiker, Politologen Abbas Milani, auch ein Iraner, über politische Biografien angehört. Und er meinte, dass insbesondere der Iran, besonders die iranische Literatur besonders arm daran sei. Es gäbe eigentlich vergleichsweise wenig biografisches Material, vor allem das für uns jetzt zugänglich war. Aber ich muss zugeben, ich lese besonders gerne solche Biografien, wenn ich sie in die Hand kriege. Also eine Biografie eines für den BBC arbeitenden Iraners über Ahmadinejad und so ähnliches. Natürlich interessiert mich sehr wohl, wie die ticken und woher die kommen. Wobei ich muss zugeben, ich habe da auch einen, diesen etwas abgebrühten politologischen Blick, also quasi auf die Akteure. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, mein Zugang ist ja eigentlich ein ganz anderer. Und zwar, mich hat ursprünglich ja durchaus sehr wohl interessiert, was die Menschen aus der Region so denken, wobei ich halt eher auf die Opposition dabei geguckt habe. Und also viele von meinen Eindrücken, die ich selber gesammelt habe, die natürlich durch meine eigene Wahrnehmung gefiltert ist, aber die stammt halt eben aus den letzten 3 Jahren Interviews mit vor allem Iranern in der Diaspora in den USA, die also entweder aus den dortig ausgegrenzten politischen Strömungen stammen, von denen man ja auch mal reden muss. Es gibt nicht nur die Islamisten im Iran, sondern eben auch eine ganze Menge säkularer politischer Strömungen oder genau genommen 2 großer Strömungen, aber viele kleine untere Strömungen, die im Iran sich an dem politischen Leben kaum beteiligen können. Sie dürfen zum Beispiel nicht ins Parlament gewählt werden, sie dürfen dort keine Parteien frei gründen und so weiter. Aber von denen gibt es tatsächlich im Ausland eine ganze Menge in den USA und Deutschland.
Ja.
Und viele meiner Erfahrungen stammen tatsächlich aus den Interviews mit diesen Menschen. Natürlich vertrete ich nicht jetzt deren Meinung, überhaupt nicht. Das war auch nie mein Anspruch, aber es war immer mein Anspruch zu verstehen, wie die das sehen. Und ich kann dir auch sagen, die sind sich alles andere als unter sich einig. Also wie das weitergehen soll und wie die das Regime dort betrachten. Auch die Kritik ist sehr unterschiedlich. Ja? Aber nein, ich finde es durchaus sehr wichtig, gerade bei solchen politischen Fragen von den Menschen, den einzelnen Menschen auch auszugehen.
Ja. Matthias, hast du denn das Gefühl, dass du diese Entwicklungen dort, manche Situationen gar nicht richtig verstehst, weil du eben mit den Biografien nicht vertraut bist oder eben mit den handelnden Akteuren nicht so vertraut bist?
Ja, kann man so sagen. Also, weil es geht mir schon auch darum, man redet immer so schnell, die dort, und man wirft das alles in einen Topf, ohne zu verstehen, was eigentlich dort passiert. Ich meine jetzt auch nicht, es bringt ja nichts darum, wenn man jetzt wegen dem Zweiten Weltkrieg betrachtet, die Biografien oder jedes einzelne Schicksal zu betrachten, da würde man sich jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt das verstehen will, unendlich verlieren in Details. Aber ich denke, dass so eine Sichtweise oder dass das vielleicht auch für Wissenschaftler und auch für Politiker wichtig sein kann, dass das auch ein Aspekt ist, der in das große Ganze dann mit einfließen kann.
Darf ich noch eine Sache fragen, um das Thema so ein bisschen dahin zu drehen? Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Was findest du, ist eigentlich eine angemessene Haltung der deutschen Politik in dieser Iran-slash-Atom-Frage?
Da bin ich jetzt überfragt, weil ich habe mich mit dem Thema selber jetzt gar nicht so auseinandergesetzt. Da würde ich vielleicht lieber noch einen nächsten Hörer zu Wort bitten. Nee, es warten ja bestimmt noch andere Leute.
Ehrlich gesagt, nein.
Thema. Ach so, warte, keiner, okay.
Schieß los.
Wie soll ich das sagen? Also der Vorvorhörer von mir hat das ja schon angesprochen, dass wir eben in diesem sogenannten NATO-Raum leben und man fällt automatisch in solche Begrifflichkeiten und der Iran dort sicherlich eine Bedrohung darstellt, aber mir fehlt jetzt wirklich das Wissen, mir jetzt vorzustellen, ob das für uns eine direkte Bedrohung sein könnte oder nicht, wenn jetzt die Frage dahin gehen soll.
Wie könnte man, Karl, die gegenwärtige deutsche Haltung zu diesem Konflikt beschreiben?
Na, ich würde sagen, irgendwo so in der Mitte, ja. Die deutsche Politik hat einerseits, also jetzt in dieser Atomfrage, immer wieder klar gemacht, dass sie auch keinen nuklear aufgerüsteten Iran wollen. Andererseits habe ich immer das Gefühl, dass man immer so, die sind immer so ein bisschen die Letzten, die jetzt mit Sanktionen und sowas ernst machen wollen, sondern eher da sehr zögerlich sind. Ich glaube, da spielen auch deutsche Wirtschaftsinteressen letztlich eine wichtige Rolle, denn ja, Deutschland war lange einer der wichtigsten Exporteure in den Iran. Das muss man dazu auch sagen. Ja.
Aber es gibt auch schon einen Interessenkonflikt, weil eben Deutschland so eine besondere Verantwortung Israel gegenüber empfindet und natürlich de facto auch hat, oder?
Und demonstrativ auch immer wieder sagt. Also Frau Merkel hat sich da ja noch vor kurzem dazu geäußert. Aber wie gesagt, da gibt es, glaube ich, hin und wieder auch so gewisse Diskrepanzen zwischen den einen und der anderen Richtung. Das kann ich aber, bin ich jetzt nicht so so firm drin, wie ich das jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das in dem Fall der USA viel genauer auf dem Schirm als jetzt beispielsweise in Deutschland. Ich würde aber auch sagen, da gibt es so eine, ich glaube eher die deutsche Regierung ist eher immer die so eher noch mal den Dialog versuchen will mit dem Iran. Das ist die Position zur Zeit.
Können wir vielleicht jetzt am Ende der Sendung, also über Ägypten und Syrien haben wir bisher nicht gesprochen, denn alle Anrufer wollten sich ganz zum Iran äußern, so sind wir bei diesem Thema geblieben. So ist es eben manchmal in so einer Live-Talk-Sendung. Können wir vielleicht am Ende der Sendung so ein, zwei Szenarien zeichnen, wie das denn jetzt weitergehen könnte? Was glaubst du, Matthias?
Bin ich auch überfragt. Ich hoffe, dass in Syrien, also ich kann die Politik dieses Einzel...
Nee, ich meine jetzt speziell auf Iran, denn jetzt brauchen wir kurz vor Ende der Sendung brauchen wir auch nicht mehr über Syrien und Ägypten zu reden. Also es gibt ja verschiedene Szenarien. Also sie haben irgendwann die Bombe, sie sagen es nicht, sie setzen sie nicht ein, sie setzen sie ein. Israel macht tatsächlich einen Präventivschlag, die Sanktionen bringen was. Also was wäre da vorstellbar in den nächsten ein, zwei Jahren, kann man ja sagen, oder 6 Monaten bis ein Jahr? Ja, schwierig, würde ich. Also mir fällt es auch leichter, die Frage zu stellen, als sie zu beantworten.
Ja.
Na, dann leite ich es mal an Karl weiter. Was glaubst du?
Genau.
Ja, wie gesagt, mich überraschen die Ereignisse eigentlich so viel wie alle anderen auch immer wieder häufig. Natürlich habe ich mir auch schon mal ein paar Mal Gedanken gemacht, was würde passieren, wenn. So wie ich das jetzt sehe, ist... geht der Iran eher auf Konfrontationskurs. Und gleichzeitig ist aber auch, habe ich heute gelesen, dass es auch wieder ein Angebot des iranischen Außenministers Salehi gab, dass man ja wieder gerne Verhandlungen wieder anfangen möchte. Ich glaube, das ist vor allem, und das wird auch von den meisten europäischen Experten so oder amerikanischen Experten so gewertet, vor allem ein Versuch, die Europäer untereinander zu spalten in der Sanktions- und Embargo-Frage, weil die europäischen Staaten, die zurzeit iranisches Öl beziehen, sind vor allem die, die besonders hart von der Krise betroffen sind, nämlich Italien, Griechenland und Spanien.
Aha.
Und da ist sicherlich nochmal der Versuch unter den Europäern Uneinigkeit und das quasi auszunutzen, dass die Europäer selber nicht gerade in der besten Situation sind zurzeit.
Mhm.
Deswegen ist es so schwer gerade zu sagen, wie das weitergehen würde. Es gibt ganz viele Wenns. Wenn diese und jede Akteure das und das machen, dann passiert das und dies. Und es gibt auch immer wieder von den großen Thinktanks in den USA, also neulich wurde mal bekannt, dass das Brookings Institute in den USA mal quasi so ein Krisenspiel, so hat es veröffentlicht, was passieren würde, wenn einer spielt quasi, Khamenei, einer spielt die USA und was passiert, wenn die Israelis einen Erstschlag auf die iranischen Atomanlagen machen und eigentlich kommt dann nur raus, dass es, ja, also sobald sowas passiert, ist es sehr schnell sehr unübersichtlich und man kann ganz schwer sagen, was dann passiert. Ja, das hängt dann von sehr vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel, wie reagieren die iranischen Verbündeten? Oder es könnte auch ganz anders kommen. Also letzte Woche habe ich wieder gehört, dass es auch wieder Demonstrationen im Iran gab.
Hm. Wäre denn denkbar, dass die USA sich militärisch engagieren, wie man so schön sagt? Also dass sie bei irgendeiner Art von Militärschlag gegen Iran mitmachen oder den sogar vorwärts treiben?
Also zurzeit zumindest öffentlich, wie die, und erstmal, das ist ja was zählt, was die Amerikaner zumindest öffentlich sagen, ist, dass sie ja eher bremsen. Die Obama-Administration ist nicht besonders dafür bekannt, dass sie jetzt besonders aggressiv auftritt. Wie die eigentliche Politik dann aussieht, ist vielleicht nochmal eine andere Frage, aber zumindest öffentlich möchte man eben genau das Gegenteil von der Bush-Administration sein. Eben nicht die Leute, die mit dem großen hier kommen, mit dem Big Stick, sondern eher mit dem Talk Quietly, wenn man diese zwei Richtungen mal nebeneinander stellt. Und zurzeit bemüht sich die Obama-Administration eher darum, so quasi den vernünftigen Part da drin zu machen. Sie sagen aber auch ziemlich klar, dass ein nuklear gerüsteter Iran für sie inakzeptabel ist. Wobei ich glaube, der größte Unterschied zwischen der amerikanischen und der israelischen Position ist die Frage, ab wann geht es denn zu weit? Und das ist tatsächlich irgendwie, ja, so ein bisschen so eine schwierige Frage, denn wenn ab einem gewissen Stadium sehen die meisten Experten, es ist halt, dann ist man sehr nah dran und dann ist es die Frage, ja, ist es eine Atombombe, sobald das Ding zusammengeschraubt ist, oder ist es eine, sobald die Möglichkeiten haben, die zusammenzuschrauben?
Hm. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Einschätzung, Karl. Matthias, vielen Dank dir für den Anruf.
Ja, danke.
Und am Ende der Sendung, gar nicht so einfach, aber ich hoffe, ein bisschen was ist bei rumgekommen. Matthias, tschüss.
Danke, tschüss.
Herzlichen Dank an Karl Melchers, der heute zu Gast war hier. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen.
Aber auf jeden Fall, ich wollte immer schon mal auf Fritz sein.
Ja, warst du. Und ich fand es gut, dass du da warst, denn es hat durchaus doch ein paar Informationen hier und da beigesteuert, auch wenn nicht alle Hörer deiner Meinung waren. Das ist ja auch gut so.
Habe ich auch gar nicht anders erwartet.
Dafür ist diese Sendung da, um das zu diskutieren. Kein ganz einfaches Thema heute. Wir haben 2 Stunden über Iran geredet, obwohl wir eigentlich über Ägypten und Syrien auch noch reden wollten. Ich denke mal, zumindest das Gespräch über Syrien werden wir garantiert noch nachholen, denn so wie das aktuell aussieht, wird die Situation da sehr wahrscheinlich so schnell nicht zur Ruhe kommen und da ist garantiert nochmal ein schönes Blue Moon-Thema, das mal auseinanderzunehmen, was da eigentlich passiert und wieso sich da, so hat es zumindest den Anschein, da niemand drum kümmert. Mein Name ist Hendrik Schröder und ich danke euch für euer Interesse an dieser Materie und übergebe euch in die Nacht. Der Night Flight folgt jetzt mit Armin Siebert. Wir hören uns wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Punkrock Night Flight, so ihr mögt, oder aber kommenden Montag 22 Uhr hier im Blue Moon auf Fritz. Da reden wir über Antisemitismus und Rassismus und wo sowas eigentlich herkommt und was man eigentlich dagegen tun kann. Raus geht's mit Herr Binner und Wohlstandsprobleme findet ihr im Netz unter herrbinner.de. Tschüss.
Ein Podcast von fritz.de.